Da ist der Duri Bonin und bei mir als Gast ist der Professor Dr. Elmar Habermeyer. Du hast dich auf dem Podcast von mir mit dem Thierry Urwiler, der geheissen hat, soll man die Gutachtertätigkeit einer Kontrolle zugänglich machen, bei mir gemolden. Und zwar mit dem Hinweis, wir Juristen hätten teilweise falsche Vorstellungen. Ich bin natürlich nur so gern bereit, etwas zu lernen und freue mich sehr, dass du da angefunden hast. Hallo Elmar.
Hallo Duri.
Ich glaube, ein grosses Problem ist der fehlende Dialog zwischen dem forensischen Psychiater und dem Verteidiger. Siehst du das auch so?
Ja, also es ist natürlich schon so, dass ein Dialog sehr wichtig ist, weil wir ja zwei unterschiedliche Disziplinen sind, die im Rahmen der Begutachtung, aber auch im Therapiebereich in der forensischen Psychiatrie zwangsläufig zusammenarbeiten oder zusammenkommen. Und die Arbeit wird aus meiner Sicht umso konstruktiver, je besser man auch die andere Seite versteht oder versteht, warum die andere Seite bestimmte Dinge besonders beachtet oder bestimmten Dingen besonderen Wert schenkt und auch Grenzen und Möglichkeiten des jeweils anderen Fachgebiets halt einfach besser kennenlernt und verstehen lernt.
Kannst du noch schnell dein Fachgebiet umschreiben und dein Aufgabengebiet?
Ja, die forensische Psychiatrie ist ein Gebiet, das sich aus der Psychiatrie heraus entwickelt hat. Die Psychiatrie wiederum ist eines der medizinischen Fachgebiete wie Augenheilkunde, Orthopädie, innere Medizin, also eine Spezialisierung innerhalb der Medizin. Und wenn man den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie erworben hat, dann kann man zusätzlich zu dieser Facharztausbildung dann sich spezialisieren im Bereich der forensischen Psychiatrie.
Und wieso bist du genau als in der forensischen Psychiatrie gelandet?
Tja, das sind dann so die Zufälle des Lebens. Ich habe meine Facharztausbildung begonnen in Aachen in Deutschland in der Klinik. Und in der Aachener Klinik war zu dem Zeitpunkt Professor Sass Klinikdirektor. Und das ist einer der bekanntesten forensischen Psychiater in Deutschland, der in der Allgemeinpsychiatrie den Lehrstuhl halt für Psychiatrie und Psychotherapie hatte, aber sich habilitiert hatte über Persönlichkeitsstörungen und deren forensische Bedeutung, sehr viele Gutachten gemacht hat. Und da gehörte das einfach zur Facharztausbildung dazu, auch Gutachten zu schreiben und forensische Themen zu bearbeiten. Und so bin ich da zufällig reingeraten. Also ich habe mich nicht in Aachen beworben, weil ich unbedingt Forensik machen wollte, sondern es hat sich sozusagen ergeben während der Tätigkeit dort. Und es hat mir einfach Freude gemacht und mir auch weiterhin Freude. Also ich habe das nicht bereut, mich dann auch weiter zu spezialisieren.
Du hast ja deine Dissertation geschrieben über abnorme Bewusstseinszustände bei Gesunden unter anderem. Also auch Gesunde haben abnorme Bewusstseinszustände.
Ja. Also die Promotion war, ich habe halt angefangen zu forschen im Bereich der Modellpsychosen. Das ist ganz interessant und lustig dann auch gewesen, weil das zum Teil halt dann auch Studien waren, die aus Zürich stammten, und habe mit einem Fragebogen gearbeitet, den Züricher Psychologe erarbeitet hatte am Burghölzli, und habe schizophrene Menschen untersucht mit diesem Fragebogen. Und dieser Fragebogen war von Adi Dietrich hier in Zürich entwickelt worden, um Rauschzustände von Menschen, die halt Substanzen konsumiert haben, genauer zu beschreiben. Und habe das dann bei Psychotikern angewandt und Ähnlichkeiten in diesem Erleben festgestellt. Also das war letztlich eine ganz andere Schiene, die ich wissenschaftlich am Anfang meiner psychiatrischen Tätigkeit verfolgt habe, halt diese Modellpsychosenuntersuchung. Also der Versuch, sich über die Erforschung von Bewusstseinsveränderungen durch Zufuhr von Rauschmitteln halt dem Phänomen der schizophrenen Erkrankung zu nähern, einem besseren Verständnis dieser Phänomene.
Und wo ist denn die Schwelle von gesund zu krank?
Ja, die Schwelle von gesund zu krank, es ist zum Beispiel in dem Kontext, dass jemand, der sich Rauschmittel zuführt, also zum Beispiel LSD konsumiert, in der Regel das auch im Rauschzustand noch erkennen kann, dass das eine Substanzwirkung ist. Mhm. Und vor allen Dingen die Substanzwirkung dann auch nach einer gewissen Zeit wieder abklingt und er dann wieder eine Realitätskontrolle hat und eine Handlungskontrolle und jemand mit einer Psychose ähnliche Dinge erleben mag, aber letztlich das Ganze unvermittelt kommt, für ihn überraschend, nicht einordnenbar und vor allen Dingen auch nicht abstellbar. Und dadurch entsteht halt im längeren Verlauf eine deutlich angstvoll gefärbte Symptomatik. Aber insgesamt muss man sagen, die Grenze zwischen normal und gestört ist halt deutlich fließender, als man manchmal gerne hätten.
Als man gemeinhin annimmt. Mhm. Ja. Wieso ist es denn dazu gekommen, dass du überhaupt im psychiatrischen Dienst von der PUC Zürich gelandet bist?
Das war so, dass es im Grunde genommen, ich war dann von Aachen nach Rostock gegangen, habe allgemeinpsychiatrisch weitergearbeitet, habe aber in Rostock dann schon in einem erheblichen Umfang auch Gutachten gemacht und auch so versucht, im psychiatrischen Institutsambulatorium auch Maßnahmepatienten auch zu betreuen und auch vor allen Dingen schizophrene Rechtsbrecher zu betreuen, um irgendwie nach Maßnahmen oder auch als Alternative zu stationären Maßnahmen. Und war zu dem Zeitpunkt dann soweit, mich zu habilitieren im Fach Psychiatrie und Psychotherapie und habe mich habilitiert über die Begutachtung von Persönlichkeitsstörungen und über die deutsche Sicherungsverwahrung, also was man in der Schweiz halt als Verwahrung, die 64er-Maßnahmen ansehen würde. Und nach der Habilitation war dann irgendwo der Punkt, dass ich mich entscheiden musste, entweder weiter allgemeinpsychiatrisch arbeiten oder in die forensische Psychiatrie wechseln. Also dieser Spagat zwischen beidem, wenn man beides auf hohem Niveau machen will, dann wird das oft auf Dauer relativ schwierig. Und dann kam dazu, dass meine damalige Chefin, mit der ich nach Rostock gegangen war, Frau Herpatz, dann von Rostock nach Heidelberg gegangen ist und dann die Frage war, ob ich entweder nach Heidelberg gehe oder in Deutschland. An einer anderen Stelle hatte ich ein Angebot, als Forensiker dann zu arbeiten in einer leitenden Position. Und dann kam, kurz bevor ich diese Entscheidung fällen musste, Heidelberg oder die andere deutsche Stadt, kam dann das Angebot, nach Zürich zu gehen. Und dann, Zürich ist ja eine Stadt, die man sich zumindest anschaut. Und wenn man sie dann einmal angeschaut hat, bietet sie auch viele Optionen, die es einem dann relativ leicht machen, zu entscheiden, dann auch nach Zürich zu wechseln.
Also du hast ja hierfür eine Berufung als Professor an der Uni Ulm abgelehnt.
Ja, also ich habe dann nachher, also ich war schon hier und dann war das Bewerbungsverfahren für Ulm. Und dann habe ich die Professur, also den Ruf nach Ulm erhalten und habe dann aber entschieden, in Zürich zu bleiben.
Und was hätte ich denn angezogen, quasi die NZZ bezeichnet dich als Gefährlichkeitsmanager. Also was hätte ich denn genau?
Ja, also dieser Begriff Gefährlichkeitsmanager, der ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber ich glaube, was damals in dem Artikel dahinter stand, war letztlich der Ansatz oder was mich reizt an der Arbeit und auch an Zürich gereizt hat, war halt eine Gutachtenstelle. Die Psychiatrische Uniklinik Zürich hat ja zu dem Zeitpunkt 2009, als ich dorthin gewechselt bin, eine reine Gutachtenstelle betrieben. Also mein Vorgänger Herr Kiesewetter hat halt Gutachten erstellt, aber es war halt dieser Bereich der Behandlung dort noch nicht vorhanden. Und das war halt die Chance in Zürich, dann sich auch um diese Aspekte zu kümmern, weil irgendwie klar war, dass die Klinik in Rheinau der Psychiatrischen Uniklinik zugeordnet werden wird und dass also auch eine Klinik dazugehören wird. Und dann haben wir, uns war klar, wenn wir eine klinische Behandlung machen, dann brauchen wir auch ein Nachsorgeambulatorium. Und diese Aspekte der klinischen Behandlung und der Nachsorge, und jetzt sind wir ja schon dabei, präventiv auch zu arbeiten, das ist genau dieses Management. Also dieser Managementbegriff, also die ständige Erfassung von Risiken bringt, glaube ich, relativ wenig, wenn man nicht auch weiß, wie man mit den Risiken umgehen kann oder Strategien entwickeln kann, mit diesem Risiko, dieses Risiko zu mindern und Menschen dabei zu helfen, halt nicht mehr delinquent zu werden oder erst gar nicht delinquent zu werden. Insofern finde ich Management einen schönen Begriff, so diese Headline, irgendwie Gefährlichkeitsmanager ist halt wie alle Headlines immer so ein bisschen plakativ.
Ja, ich meine eher, warum hat sich zu den Gefährlichen hingezogen? Warum wirst du Gutachter und nicht Psychiater in Ulm?
In Ulm hätte ich ja auch einen Lehrstuhl für forensische Psychiatrie gehabt. Also warum gehe ich aus der Allgemeinpsychiatrie in die... ich glaube, in der Medizin insgesamt hat man ja immer mit Menschen in Notlagen zu tun und in schwierigen Lebenssituationen. Und ich habe begonnen, medizinisch zu arbeiten nach dem Abitur, als ich Zivildienst gemacht habe und 2 Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet habe, größtenteils in der Onkologie. Und da habe ich auch mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt, die wirklich in schwierigen Lebenssituationen waren und habe dann halt auch im Rahmen von Nachtdiensten in der Notaufnahme mitgeholfen oder wenn irgendwie Schwierigkeiten da waren und man dann irgendwie zu mehreren Personen da sein musste. Also insgesamt ist es ja im Sozialbereich in vielen Disziplinen so, dass man auch mit riskanten Situationen zu tun hat oder mit Menschen, die halt aggressiv auftreten. Und das ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt besonders fasziniert oder irgendwie ich diesen Kick brauche, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, in der forensischen Psychiatrie ist einfach das Interessante oder in der Psychiatrie zunächst mal ist das Spannende, dass man sich mit sehr vielen Aspekten des Menschseins auseinandersetzen muss, dass man das Fach nicht praktizieren kann aus meiner Sicht, ohne sich sehr intensiv mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Lebensgeschichte. Und das Ganze akzentuiert sich aus meiner Sicht nochmal in der forensischen Psychiatrie und macht das Fach dadurch extrem spannend. Ich finde es deswegen auch immer so schwierig, wenn man das per se mit Gefährlichkeit verbindet, weil unter Gefährlichkeit versteht ja sowieso jeder was anderes. Und ich persönlich würde den Großteil der Personen, mit denen ich im Alltag Umgang habe, von sowohl Patientenseite als auch Probanden oder Exploranten in der Begutachtung, die sind für mich ja in der Situation, in der ich mit ihnen interagiere, nicht gefährlich. Die tragen bestimmte Risikomerkmale mit sich und würden unbehandelt ein Risiko ausstrahlen oder langfristig sind die risikobehaftet. Aber ich bin in dem Fach jetzt seit über 20 Jahren tätig und habe noch keine jetzt wirklich gefährliche Situation erlebt. Da habe ich früher in Nachtdiensten im Krankenhaus wesentlich gefährlichere Situationen mit alkoholisierten oder drogenintoxikierten Leuten erlebt.
Welcher Ärztetyp wird denn Psychiater? Und welche Psychiater werden forensische Psychiater?
Also ich sag mal so, ein schönes Bonmot ist eine Geschichte, die vielleicht erklärt, warum jemand Psychiater wird oder erklärt, warum jemand nicht Psychiater wird, war mal in einem Nachtdienst im Aachener Uniklinikum. Das ist ein Großklinikum, da sind also alle Fächer unter einem Dach und man arbeitet da sehr eng zusammen, was halt auch Vor-, aber auch Nachteile hat. Ein Nachteil ist halt, dass man gerne, wenn man dort Nachtdienst hat, halt auch für vermeintliche Notfälle rausgeklingelt wird und aufstehen muss und dahin gehen muss, die völlig unsinnig sind. Und da war einmal eine Situation, wo ein Chirurg mich gerufen hat und ich dann mit dem Patienten gesprochen habe, das war völlig unkompliziert. Und ich habe dann nachher zu dem Chirurgen gesagt, hör mal, was soll das, dass ich da irgendwie jetzt nachts um 4 antraben muss, um dieses Gespräch zu führen. Und da hat er zu mir nur gesagt, ja, wenn ich hätte reden wollen, dann wäre ich ja Psychiater geworden und nicht Chirurg. Und insofern, glaube ich, muss man als Psychiater ein Interesse dran haben, sich auszutauschen mit Menschen. Man muss ein Interesse haben, vielleicht auch an Biografien, die nicht 0815 sind. Und das Interesse habe ich halt. Ich habe mich immer schon für Menschen interessiert und finde das spannend, auch mit ungewöhnlichen Menschen und ungewöhnlicheren Biografien zu tun zu haben. Ich finde es halt auch faszinierend, wie die Erkrankungen gerade, wir haben ja auch einen Schwerpunkt auf die Behandlung von schizophrenen Erkrankungen, wie Menschen durch solche Krankheitsprozesse halt auch verändert werden und sich verändern und auch sehr befriedigend, wenn man ihnen dabei helfen kann, dann wieder ihre Realitätskontrolle wiederzukriegen.
Aber ist denn jemand, wo Psychiater wird, innerhalb von der Ärzte, ist das ein anderer Menschentyp als jemand, wo Chirurg wird? Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, bei den Juristen, ob jemand Richter wird oder Anwalt oder auch als Anwalt Strafrechtler oder Scheidungsrechtler, das sind ein bisschen ein anderer Typ Mensch.
Das mag sein, im Großen und Ganzen. Aber also ich zum Beispiel habe während dem Studium lange gedacht, ich würde Internist werden. Und im PJ, das ist ja so die letzte Phase vor der Entscheidung, was man machen will. Da war mir schon klar, ich werde Psychiater. Aber nach der Zeit in der inneren Medizin, in so einer arztähnlichen Tätigkeit, dann hätte ich eher gesagt, ich werde Chirurg als Alternative. Mhm. Einer der Aspekte ist vielleicht damals auch, zumindest damals so gewesen, dass viele in der Psychiatrie halt auch so ein geisteswissenschaftliches Interesse hatten, vielleicht mehr geisteswissenschaftlich interessiert haben, waren als im engeren Sinne naturwissenschaftlich. Wobei das bei mir jetzt nicht so ist, dass ich irgendwie eine Expertise in geisteswissenschaftlichen Dingen irgendwie für mich in Anspruch nehmen will. Aber für mich war es einfach eine schöne Möglichkeit, in einem Bereich zu arbeiten, wo man sich sehr intensiv mit dem Individuum auseinandersetzen kann. Und dann hatte ich ja als Student schon mit der Promotionsarbeit angefangen und mit diesen Modellpsychoseversuchen. Und das war einfach auch eine spannende Zeit und hochinteressant, mit den akut psychotischen Menschen zu sprechen über ihre Erfahrungen. Und da habe ich enorm viel gelernt. Da habe ich ja schon 100 Leute untersucht, noch als Student. Das fand ich enorm spannend. Also das war einfach für mich das interessante Fach. Und vieles zum Beispiel in der inneren Medizin fand ich halt viel zu schematisch. Und auch nachher habe ich ja dann im Rahmen der Facharztausbildung macht man in Deutschland dann ein Jahr Neurologie. Und das fand ich auch schön. Aber es ist halt auch so ein bisschen, es gibt halt so ein Standardprozedere. Jemand kommt rein und du hast einen Verdacht auf Schlaganfall, dann machst du das und das. Und es gibt halt einfach bestimmte Schritte, die dann abzuarbeiten sind. Und das ist sehr uniform. Und das kriegt man in der Psychiatrie so in der Form gar nicht hin, weil die Patienten anders sind und sich dann auch solchen starren Schemata in der Regel irgendwie entziehen oder man kann das irgendwie schlecht machen. Also und das ist ja eine Herausforderung auch und irgendwie spannend.
Jetzt gibt es Studien, die zeigen, dass 50% der Anwälte sind unglücklich und 3,6 mal höher ist das Risiko, dass man schwer depressiv wird, wenn man Anwalt wird. Auch die Scheidungsrate ist deutlich höher als im Durchschnitt. Gibt es bei den Psychiatern ein ähnliches Bild? Ich könnte mir noch vorstellen, dass vor allem auch Sucht das Thema könnte sein.
Ja, also es ist bei Medizinern ja auch so, dass die eine nicht unerhebliche Rate haben von halt auch psychischen Problemen und dass die Psychiater da jetzt nochmal eine besonders vulnerable Gruppe darstellen würden, wäre mir jetzt nicht bewusst oder bekannt, aber setze ich mich jetzt auch nicht so mit auseinander. Zumindest bei uns in der Klinik ist die Scheidungsrate relativ übersichtlich. Also zumindest bei uns scheint es so zu sein, dass es noch einigermaßen geht, auch die privaten Dinge noch geregelt zu kriegen.
Bei mir zu Gast ist der Elmar Habermeyer. Jeder, der mit Strafrecht zu tun hat, hat sicherlich auch schon ein Gutachten von ihm auf dem Tisch gehabt. Hast du Lust, uns Juristen mal mitzunehmen auf einen Entstehungsprozess von einem Gutachten?
Ja, klar.
Also gehen wir davon aus, ich bin jetzt der Staatsanwalt und rufe dir an. Mhm. Hast du eine Ahnung, wie der Staatsanwalt den Gutachter auswählt?
Nee, also das ist was ich nicht frage. Es ist eine Art Blackbox, das wäre wirklich mal interessant. Meine Wunschvorstellung wäre, dass er den Gutachter auswählt nach der Fachkunde oder nach der Art, wie er den Fall einschätzt. Also mein Verdacht ist, dass der Gutachter halt auch ausgewählt wird, weil zeitliche Vorgaben oder so eine Rolle spielen oder irgendwie dann Vorerfahrungen halt handlungsleitend sind oder bestimmte Gutachter ausgewählt werden, weil man halt immer schon mit denen gearbeitet hat.
Also läutet dann immer wieder die gleiche Staatsanwälte
da? Ja, ich kann es schlecht beurteilen. Also ich glaube, bei uns ist es schon so, einfach wegen der Ausrichtung der Klinik. Wir sind halt irgendwie eine Stelle, die eher komplexere Fälle auch bearbeitet. Also wir machen relativ viel mit der Staatsanwaltschaft 1 und das verteilt sich dann relativ breit. Und dann sind es unterschiedliche Staatsanwaltschaften, mit denen wir zu tun haben. Also wir kriegen schon von vielen Seiten Gutachten und auch überregional Gutachten. Aber ich bin mir halt nicht darüber im Klaren, ob jetzt wirklich zum Beispiel jetzt im Fall, wenn der Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte dafür hat, dass da eine Schizophrenie vorliegt oder eine bestimmte Persönlichkeitsstörung oder wenn es um ein Affektdelikt geht, wo ich jetzt sagen würde, in den drei Bereichen habe ich vielleicht eine eher überdurchschnittliche Expertise, ob man dann in solchen Konstellationen wirklich bewusst mich auswählt. Das würde ich jetzt nicht denken. Also,
woher sollte die Staatsanwaltschaft das auch wissen?
Ja, genau, das ist halt der Punkt. Das war schon in Rostock so, dass wir überlegt haben, irgendwie, ob man nicht das den Staatsanwaltschaften auch mal so zur Verfügung stellen sollte oder gibt, das will man Absprachen treffen oder bestimmte Spezialisierungen von einzelnen Gutachtern so zur Diskussion stellen. Andererseits ist halt auch so, dass ich auch nicht mein ganzes Leben lang jetzt nur noch Psychotiker, Persönlichkeitsstörungen, Affektdelikte begutachten will. Man ist ja auch schon auch interessiert daran, auch aus Ausbildungszwecken. Wir sind ja im Grunde genommen das große Ausbildungszentrum für den Bereich und insofern brauche ich auch Aufträge, wo ich mit jüngeren Kollegen zusammen dann auch einfach mal einen Betäubungsmitteldelinquenten, der eine Handtasche geklaut hat oder im Laden irgendwas geklaut hat, das brauche ich, um einfach auch aus Ausbildungsgründen. Also das Spektrum von Gutachten, die bei uns bearbeitet werden, ist ziemlich breit.
Und wie läuft jetzt so ein Telefongespräch ab, wenn der Staatsanwalt zuerst mal anruft?
Also ich lass mir am Telefon den Fall schildern und den bitte um den Namen, damit ich einfach prüfen kann, ob ich den kenne, den Betroffenen. Also ich bleibe jetzt mal bei der männlichen Form, weil der Großteil ist ja halt männlichen Geschlechts. Und dann höre ich mir das an, schaue, ob ich den kenne, ob ich vielleicht sogar mal in Behandlungsprozesse involviert war, ob ich schon mal begutachtet habe, ob ich irgendwie da ausscheide als Gutachter. Und dann geht es häufig um die entscheidende Frage, nämlich die der Bearbeitungsfrist. Mhm. Und das ist so was mir in den letzten Jahren zunehmend Sorge macht. Wir haben eine übliche Bearbeitungsfrist von 4 bis 6 Monaten. Und das war zu Beginn meiner Tätigkeit in Zürich 2009 noch was als allgemein akzeptiert wurde. Aber die Tendenz geht dahin, halt die Fristen zu verkürzen und das ist dann was gerade dann die Gutachter, die halt auch noch eine Klinik leiten oder klinisch tätig sind, mehr oder weniger ausschließt, weil das kaum machbar ist. Weil letztlich, wenn ich dann ein Gutachten annehme, dann schaffe ich das in der Regel schon in diesen Fristen zu machen, aber ich brauche dann einfach Zeit, bis ich überhaupt mit dem Gutachten anfangen kann.
Jetzt verstehst du, wenn ich aus Verteidigersicht schon mit dem ersten Telefon ein Problem habe, weil es gibt doch da einfach Neutralitätszweifel, systembedingt. Mhm. Es gibt ein Telefongespräch, ich als Verteidiger weiss nicht, was da genau geredet ist, werden da deutliche Ergebnisse schon eingefordert.
Mhm. Also, ich kann das verstehen, es ist in der Regel aber ein relativ profaner Austausch von Fakten und vor allen Dingen eine Diskussion um die Frist.
Ja,
aber dass ihr als Verteidiger damit Probleme habt oder das als problematisch ansieht, das kann ich verstehen.
Also weißt du, 99% mag problemlos sein, aber es gibt halt immer noch das 1%, das nicht sauber arbeitet.
Mhm. Ja.
Das kann, oder? Also,
ja.
Und ich sehe eben auch das Problem, dass ich, wenn ich das Privatgutachten machen will, dann rufe ich ja auch an. Und dann sehr viele forensische Psychiater sagen mir, für die Verteidigung machen wir kein Gutachten. Mm. Und das verstärkt so eigentlich einen bestehenden Grundverdacht gerade nochmal. Weil warum soll man nur für eine Seite tätig sein, wenn man ja wirklich neutral ist?
Also ich finde das absolut in Ordnung und ich habe auch, also es ist nicht meine Einstellung, nicht für Verteidigung Gutachten zu machen. Mir wäre es persönlich also auch recht, wenn die Verteidigung anrufen würde oder könnte. Was mir nicht recht ist, was ja mal überlegt worden ist, also praktisch so Gutachten per Zufallsgenerator zu verteilen, damit nicht solche Seilschaften entstehen oder so Dinge. Da würde ich einfach erwarten, dass bestimmte Leute, die sich irgendwie an den Rand gedrängt haben, mangels Qualität oder auch mangels irgendwie Einhaltung von Fristen und andere Dinge, dass die dann wieder verstärkt ins Spiel kommen und das finde ich halt auch problematisch. Also mein Ideal wäre wirklich, dass es um fachliche Aspekte geht. Oder
Aber dann müsste man wahrscheinlich wie so eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft einrichten, wo Kenntnis hat von der Gutachter, vielleicht auch mehrere Gutachter von denen gelesen hat und weiss, für die Thematik
sollte man jetzt dann... Also das könnte dann wie so eine Triage-Stelle, also das wäre mir prinzipiell... wäre ich da für verschiedenste Überlegungen offen. Aber das jetzt so einfach so nach dem Motto, da ist jetzt einer, der hat jetzt irgendwie ganz viel Valenz und dem geben wir jetzt den Auftrag. Das halte ich für eine problematische Situation, weil es dann letztlich die ausschließt. Also die guten Gutachter haben in der Regel keine Valenzen. Mhm. Und das wird dann wieder problematisch.
Ja, ist klar. Und was ist der ideale Zeitpunkt von der Auftragserteilung?
Tja.
Also wann sollte der Staatsanwalt anrufen?
Also das ist schwierig zu beantworten oder wahrscheinlich nicht generell und eindeutig zu beantworten. Ich finde, dass im Moment die Tendenz besteht, zu früh anzurufen und den Auftrag zu früh auszulösen. Insbesondere, also es gibt so Extremfälle, wo ich einmal sogar angerufen worden bin, ohne dass eine staatsanwaltschaftliche Einvernahme stattgefunden hat. Also der Staatsanwalt kannte den Mann noch nicht mal. Und das finde ich dann schon mühsam, weil man erwartet dann, das ist dann halt so, das sind dann diese Fälle, wo man dann halt auch irgendwie möglichst innerhalb von 1 bis 2 Monaten schon ein Statement haben will. Das sind dann die Fälle.
Also das war für ein Vollgutachten?
Ja, also oder im Grunde genommen diese Vorabstellungnahmen und du kannst keine Vorabstellungnahme abgeben, ohne eigentlich die Arbeit, Untersuchungsarbeit geleistet zu haben, die auch ein Vollgutachten erfordert. Also alles, was mit Vorabstellungnahmen zu tun hat, ist letztlich das Vorziehen eines Falles gegenüber den anderen in der Warteschlange, nichts anderes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, halt für jede gutachterliche Aussage, die wir treffen, ist entscheidend, die Information, also für die Qualität der Aussagen, die wir treffen, ist entscheidend die Informationsgrundlage, auf der wir arbeiten. Und da war natürlich so die Zeit, wo man letztlich schon eine Sachverhaltsschilderung im Gutachtenauftrag hatte, eine sehr gute.
Also weil du stellst auf die Sachverhaltsschilderung in der Begutachtensbeauftragung. Die ist für dich wichtig?
Die ist wichtig, wenn sie ein Produkt der Schlusseinvernahme oder im Grunde genommen schon der Sachverhalt geklärt ist und der Ermittlungsprozess abgeschlossen ist. Aber und dann wirklich nur das Gutachten vor der Schlusseinvernahme steht. Aber im Moment, also es gibt kaum mehr Gutachtenaufträge, wo der Sachverhalt geschildert wird, sondern es wird relativ früh ausgelöst.
Aber wenn der Sachverhalt geschildert ist, dann stellst du auf die Schilderung vom Sachverhalt ab?
Nicht zwingend. Also das würde ich jetzt nicht 1:1 machen. Also das habe ich schon erlebt, dass dann sich herausgestellt hat, zum Beispiel bei der Untersuchung, dass jemand Psychose hatte und letztlich der Sachverhalt oder das so abgelaufen ist, aber eine ganz andere Motivation dahinter lag. Und wenn dann im Sachverhalt oder in der Darstellung des Sachverhaltes halt auch solche motivationalen Aspekte eine Rolle spielen, dann muss man die natürlich korrigieren danach. Ja.
Weil, weißt du, ich frage jetzt da nach, weil bei dir sind die Sachverhalte sehr tendenziös geschildert. Mhm. Und dann stellt man sich als Verteidiger die Frage, ja, muss ich jetzt da quasi mal klarstellen und reinschreiben? Mhm. Oder kann man es einfach laufen lassen, weil es ist einfach irgendein paar Sätze und der Gutachter macht sich schon selber ein Bild.
Also ich nehme mir schon raus, mir selbst ein Bild zu machen, aber ich wäre auch prinzipiell bereit, halt dann auch natürlich Schriftsätze zu lesen, wo dann auch eine andere Meinung vertreten wird. Mhm. Im Moment ist es häufig so, dass irgendwie im Gutachtenauftrag halt steht, da ist und das vorgefallen und es wird ermittelt und im Verfahren hat sich halt herausgestellt, dass ein Verdacht besteht auf eine psychische Störung oder Anhalt besteht, dass man eine Begutachtung sinnvoll sein kann und dass man jetzt die Begutachtung durchführen soll. Und da ist doch vieles relativ inhaltlich noch dürftig. Und im Grunde genommen ist ja die Frage, ist das dann nicht zu früh? Und gerade wenn noch wesentliche Einvernahmen nicht stattgefunden haben, auch bei Delikten im Ausgang, Zeugeneinvernahmen noch nicht stattgefunden haben. Das ist ja dann relativ bedeutsam, auch was die Leute in der Umgebung mitbekommen haben, wie die das einschätzen. Dann kann ich einfach nicht solide arbeiten. Und
ja, man könnte es aber auch anders sehen, dass man sagt, es ist zwar noch nicht passiert, aber du als Gutachter nimmst ja deine Einvernahmen teil.
Ja.
Das wäre dann der Idealfall.
Ja. Also das wäre so was, was im Grunde genommen...
Also ich habe das noch nie erlebt, aber das wäre eigentlich der Idealfall.
Also es wäre eine Möglichkeit. Ich habe das auch schon praktiziert. Also ich praktiziere das bei Fällen, wo ich der Meinung bin, dass zum Beispiel fremdanamnestische Angaben wichtig sind aus dem Umfeld, direkten Umfeld von Betroffenen. Und dann rege ich an, dass ich bei der Einvernahme oder dass eine Einvernahme angesetzt wird und dass ich bei der Einvernahme dabei sein kann und formuliere halt Fragen, Vorschläge, die dann von der Staatsanwaltschaft gestellt werden und kann dann auch ergänzend noch Fragen stellen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Und das ist schon eine sehr sinnvolle Möglichkeit. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, dass diese reine Schriftlichkeit und reine Auseinandersetzung mit Akten, die hat natürlich schon auch eine problematische Seite, weil es gibt, glaube ich, schon auch Aspekte, wo, wenn man ein Opfer erlebt hat von Angesicht zu Angesicht und weiß, was ist das jetzt für eine Person und kann die befragen, dann ergibt sich ein anderer Eindruck, als wenn man jetzt nur aus dem Papier das sieht. Aber letztlich ist es schon so, dass ich jetzt zum Beispiel von Sachverhaltsschilderungen oder auch Informationen, Vorinformationen, mich jetzt nicht unbedingt irgendwie massiv geprimed sehe. Also ich mache mir dann selbst ein Bild. Also ich finde, der zweite Schritt ist ja dann letztlich der entscheidende Schritt, wenn dann die Akte eintrifft, dass man die Akte sehr sorgfältig studiert und dann letztlich auf der Aktenbasis irgendwie sich auch schon ein eigenes Bild macht.
Wie studierst du denn die Akte?
Ich gehe die einfach von vorne bis hinten
durch. Von vorne durch. Nach hinten durch. Und hast du denn Kenntnis von Verwertbarkeitsfragen?
Also die Kenntnis von Verwertbarkeitsfragen, also ich gehe einfach davon aus, ja, das ist sicherlich ein Problem, aber ich gehe einfach davon aus, dass das, was mir übermittelt worden ist, dass ich das angucken darf und dann auch letztlich verwerten.
Aber weißt denn du zum Beispiel, ob ein Polizeirapport für eine Bedeutung zukommt?
Nö. Also ich würde jetzt mal einfach mal, sag mal frank und frei nein, weil es im Grunde genommen nicht meine Baustelle ist. Dann.
Aber also weißt du, das würde mich als Verteidiger nämlich zwingen, ab sofort bei jeder Begutachtung dem Gutachter detailliert schildern, hey, Polizeirapport hat den Beweiswert, die Einvernahme ist nicht verwertbar, weil die Belehrung fehlt und. Weil sonst fließt ja das zwangsläufig in ein Gutachten ein.
Ja. Also es wird einfließen und es ist, glaube ich, dann auch Aufgabe von einem Gutachter und einem guten Gutachten, dann nachher darzustellen, auf welchen Inhalten der Akte fußt nachher meine Schlussfolgerung, ganz entscheidend. Und da, finde ich, kommt ihr dann ins Spiel. Also wenn ihr dann seht, meine Schlussfolgerung fußt zum Beispiel auf dem Polizeirapport und ihr habt Schwierigkeiten mit der Entstehung des Polizeirapports.
Ja, aber weißt du, so läuft es ja nicht, sondern die meisten Gutachten wird einmal auf 20 Seiten quasi einfach die Akten wiedergeben. Aber es findet ja dann nicht unbedingt der Gewichtung statt.
Nee, so wird es zunächst mal, also das ist auch so, ist bei mir auch so. Also ich gebe einfach in der Aktenlage das wieder, was ich als gutachtensrelevant erachte. Oder ich. Von meiner Arbeitsweise gehe ich halt einfach so vor, dass ich relativ viel diktiere und streiche dann nachher das raus, was ich nicht relevant fand. Ich finde, die Aktenlage ist halt auch in der Zusammenfassung wichtig, damit die Verteidigung, aber auch die Staatsanwaltschaft und das Gericht sehen kann, was habe ich der Beurteilung zugrunde gelegt oder was habe ich als wichtig empfunden. Weil es kann ja sein, dass ich irgendwie bei riesen Aktenstapeln auch irgendein Schriftstück übersehe, was von großer Bedeutung ist. Und wenn das in der Aktenlage nicht zitiert ist, dann kann man ja nachhaken.
Aber mein Eindruck ist eben ein anderer. Dass Gutachter Angst haben, dass sie irgendetwas übersehen und darum einfach alles wiedergeben. Es findet gar nicht eine Triage zwischen wichtig und unwichtig statt, sondern man hat einfach alles.
Ja, wenn alles drin ist, ist es irgendwie kein nüt. Qualitätsmerkmal.
Eben, dann kann man es einfach auch sein lassen.
Und vor allen Dingen ist es auch ein Problem, wenn irgendwie dann alles ohne Verdichtung wiedergegeben wird und man so denn beim Lesen von solchen Gutachten den Eindruck gewinnt, dass man einfach irgendwie Post-its in die Akten geklebt hat und dann im Sekretariat gesagt hat, schreib das mal ab. Das ist sicherlich nicht sinnvoll. Aber die Aktenlage hat schon eine Bedeutung. Also ich habe ja auch Gutachtenqualitätsuntersuchungen gemacht und das war schon so, dass uns aufgefallen ist dabei, dass Gutachten, die keine gute Aktenzusammenfassung hatten, oft dann hinten auch bei der Zusammenfassung und Beurteilung schlechter waren. Also Das zeigt schon auch eine gewisse Sorgfältigkeit, obwohl ich halt insgesamt auch sagen muss, auch in der eigenen Abteilung, auch in der eigenen Arbeit, die Aktenzusammenfassungen, die werden zunehmend zu lang und es ist schwierig, diesen Prozess wieder irgendwie einzufangen und das zurückzuholen. Andererseits, wenn man dann, was ja in letzter Zeit auch häufiger passiert, zu Gericht gebeten wird, oftmals 1 bis 2 Jahre, nachdem man das Gutachten abgegeben hat, dann ist man auch ganz froh, wenn man sich anhand der Aktenlage wieder in den Fall richtig reinarbeiten kann. Aber nochmal zu dieser Frage der Verwertbarkeit zurück. Ich glaube, ich habe deswegen einfach auch gesagt nein, weil ich denke, ich bin kein Jurist und darf mir das auch nicht anmaßen. Und ich glaube, es liegt dann an euch Juristen, letztlich am Auftraggeber sowieso eine Lenkung oder den Gutachter zu leiten. Das ist aus meiner Sicht auch eine Aufgabe des Auftraggebers, aber auch der Juristen. Ihr müsst letztlich uns auf bestimmte Probleme, die sich in der Akte ergeben, hinweisen. Und aber wenn bestimmte Dinge halt für dich, Duri, problematisch sind in diesem Fall oder du Mühe mit dem und dem Schriftstück hast, dann würde ich das sehr begrüßen, wenn das verschriftet wird und dann halt auch über die Staatsanwaltschaft dann an den Gutachter weitergeleitet wird, damit man das halt mit berücksichtigen kann.
Weißt du, es ist ja mal so ein Kampf, dass man sieht, was überhaupt ein Gutachter geht. Es ist ja nicht so, dass da Transparenz herrscht und man genau weiß als Verteidiger, was der Gutachter jetzt wirklich vorgelegt bekommt und was nicht. Und ob die Eingaben, die sich dann quasi eben mit dem Tatsachenfundament auseinandersetzen, wird das wirklich weitergeleitet. Mhm. Wenn man direkt Kontakt aufnimmt, ist einfach die Hölle los, was ich auch nicht verstehe.
Es ist natürlich schwierig für mich, das zu beurteilen, wenn wir Sachen vorenthalten würden, dann wüsste ich ja nicht, dass sie mir vorenthalten werden. Ja, nein, aber
dir nicht. Und
aber
ich weiß
die, es eben auch nicht. In Zürich selbst habe ich den Eindruck, dass das eigentlich wirklich so ist, dass man jedes erdenkliche Schriftstück weitergeleitet bekommt
froh,
und dass die Aktenlage wirklich sehr komplett ist. Mhm. Es gibt andere Kantone und Staatsanwaltschaften von anderen Kantonen, die wirklich so eine Aktenauswahl treffen. Mhm. Ich persönlich finde das schwierig. Also ich bestehe eigentlich in der Regel darauf, dass ich wirklich die Komplettakten bekomme. Und auch bei Prognosegutachten die Komplettakten habe, ob ich sie dann wirklich von vorne bis hinten irgendwie auch die Vorgänge von vor 30 Jahren nochmal von A bis Z lese, ist die andere Frage. Aber ich kann es dann halt einfach tun, wenn sich Bedarf ergibt, das zu tun. Und es ist wichtig, dass ich es halt habe.
Jetzt beim Tatsachenfundament. Wird da der Grundsatz in dubio pro reo beachtet?
Also im Tatsachenfundament wird zumindest, es wird so ausgeführt, und das ist ja der Punkt, den ich meinte, hinten bei der Zusammenfassung und Beurteilung des Falles würde ich ja jetzt in einer Darstellung zum Beispiel bei einem Sachverhalt, der halt von verschiedenen Zeugen ganz unterschiedlich, also vom Opfer anders geschildert wird als vom Täter und wiederum von Zeugen anders geschildert wird, dann würde ich ja als Gutachter nicht Partei für eine Schilderung ergreifen, sondern letztlich die unterschiedlichen Schilderungen wiedergeben und dann sagen, was sich aus den unterschiedlichen Schilderungen ergibt.
Also Varianten bilden.
Mhm. Ja. Unbedingt.
Ja, also unbedingt. Das ist, ja, also aber das sieht man auch selten in Gutachten.
Ja, aber das kann daran liegen, dass viele Fälle halt sehr klar sind,
ja, genau.
Aber ich würde vermuten, dass es eher daran liegt, dass die Variantenbildung halt sehr kompliziert ist.
Ja, natürlich. Und wenn natürlich der Staatsanwalt mit einem fixen Auftrag Sachverhalt kommt, dann ist eben Gefahr groß, dass sich dann der Gutachter eben einfach an dem hebt.
Ja, also mag sein, aber im Sachverhalt selbst wird ja eigentlich in der Regel dann zumindest oder in Großteil der Fälle oder die Fälle, wenn ich einen Sachverhalt aus den Zürcher Staatsanwaltschaften habe, dann geht es ja doch eher so um die Darstellung, wie was abgelaufen ist, was wann war und wie viel Uhr das passiert ist und jenes passiert ist und eigentlich relativ technische Abläufe und keine Wertung drin idealerweise. Ich finde, das ist absolut wichtig, in solche Variantendiskussionen zu kommen und solche Variantendiskussionen zuzulassen und auch deutlich zu machen, wo ein Beurteilungsspielraum ist. Und es ist auch eure Aufgabe als Juristen, die Gutachter auch dazu anzuhalten, das zu tun. Und das mag dann irgendwie nach außen in manchen Fällen dann so ein bisschen wischiwaschi-mäßig rüberkommen. Aber es ist einfach so, dass viele Dinge unterschiedliche Beurteilungsoptionen zulassen. Und dann ist es an mir, zu Äußerungen dazu zu treffen, ob jetzt eine Beurteilungsoption plausibler ist als die andere, aus psychiatrischer Sicht. Aber da kann man dann auch weiterhin unterschiedlicher Auffassung sein. Und ich kann jetzt nicht irgendwie den Anspruch erheben, dass ich dann nach der Begutachtung genau weiß, wie das abgelaufen ist. Aber ich finde, ich kann oder muss halt die unterschiedlichen Darstellungen würdigen. Und dann sage ich halt im Idealfall, der Explorant sagt halt, er war extrem betrunken und die Zeugin, die halt unbeteiligt war und das beobachtet hat, sieht ihn halt nicht schwanken und dann spricht das eher gegen eine starke Alkoholintoxikation. Und wenn er dann noch der Polizei weglaufen kann und dann vielleicht noch über eine Hecke springt, dann spricht das einfach objektiv gegen eine schwere Alkoholintoxikation. Und das, dann muss man das darlegen. Dann ist die Version von ihm die würde für das und das sprechen, aber es gibt halt viele Anhaltspunkte dafür, dass das
nicht
eher
ist.
Eine Akzentuierung von Problemen durch oder eine Aggravation und besondere Betonung von Defiziten ist, die jetzt sich in den Darstellungen von neutralen Personen halt nicht so darlegen lassen. Und das muss halt auch möglich sein. Und welche Schlüsse ihr dann nachher als Juristen daraus zieht, das ist dann wieder euer Bier.
Ich sehe, wir kommen da ins Endlose ein bisschen, aber es ist super spannend. Siehst du auch ein Problem in der Qualität der Einvernahmeprotokolle? Also es gibt sehr gute Protokolle, aber es gibt auch Protokolle, wo du eigentlich überhaupt nicht kannst erfassen oder ersehen, was in so einer Einvernahme abgelaufen ist. Mhm.
Ja, also das ist halt wirklich so der Punkt, wenn man ja in unterschiedlichen Ländern gearbeitet hat und forensisch-psychiatrisch gearbeitet hat, dann gibt es ja in jeder Region auch Vor- und Nachteile. Und im deutschen Strafrecht ist es ja so, dass das Unmittelbarkeitsprinzip gilt. Also letztlich wird ja das Ermittlungsverfahren dann nachher vor Gericht nochmal komplett aufgerollt oder die entscheidenden Teile aufgerollt. Und dann wird ja die Einvernahme wieder durchgeführt, die Zeugen gehört und so. Und dieses Unmittelbarkeitsprinzip hat schon viele Vorteile. Man kann auch als Psychiater in der Verhandlung Fragen stellen und hat eine deutlich aktivere Rolle. Und das macht schon vieles sehr viel plastischer. Einvernahmeprotokolle haben halt häufig die Tendenz, sehr sich nach den Abläufen zu orientieren. Also ich habe das gemacht, dann habe ich jenes gemacht, dann habe ich dieses gemacht. Und es wird wenig nach Motiven gefragt.
Ja, nein, ich meine nicht einmal das, sondern einfach eine Verschriftlichung von einem Gespräch. Mhm. Das ist ja immer
Verkürzung, ein Kondensieren
von nonverbaler verschwindet. Ja. Es zeigt eigentlich mehr aus über die Schreibkompetenz von dem, wo halt das Protokoll verfasst, als über das, was wirklich gesagt wird. Ja. Weil es ist ja nicht einmal ein Wortprotokoll.
Mhm. Ja, ja. Also das ist auch ein Problem, wobei da ja in letzter Zeit zunehmend es gemacht wird, dass auch videogetapte Einvernahmen übermittelt werden. Und das kann dann auch schon mal sehr spannend sein, sich das anzugucken und auch so den Eindruck halt auch von dem Exploranten als Person zu kriegen. Wie verhält er sich? Wie ist so Gestik und Mimik? Das ist ja das Problem von dem aktenbasierten Vorgehen, dass man so diese ganzen Dinge, die sich optisch erschließen, halt letztlich nicht mitbekommt.
Ja, und damit eröffnet sich eben der ganze Interpretationsspielraum.
Ja, aber das ist ja auch der Punkt, der dann letztlich im persönlichen Kontakt mit dem Betroffenen und mit dem Exploranten dann zu korrigieren ist oder auch korrigiert werden soll.
Aber wie ergebnisoffen ist man denn noch?
Also ich find, man muss dann ergebnisoffen sein. Und das aber ist ja Teil
der... Wie machst du denn das?
Also ich schaue mir die Aktenlage ganz genau an und dann habe ich ja ein gewisses Bild vor mir, wie dieser Mensch mir entgegentreten wird, wie wird er sich verhalten, was ist das für jemand. Und dieses Bild, das ist ja, wenn man irgendwie eine gewisse Erfahrung hat, dann deckt sich das zum Teil oder vielleicht sogar einem großen Teil mittlerweile mit dem, was man dann nachher vorfindet und antrifft. Aber wenn jetzt jemand sich komplett anders oder unerwartet verhält oder auch dezent anders verhält, dann ist das ja was ich sehr kritisch reflektiere und was ja auch Teil meines Berufs ist, solche Dinge dann auch sehr aufmerksam auch an mir selbst wahrzunehmen und zu reflektieren, dann Schlüsse daraus zu ziehen.
Und aber wie passiert das? Hast du zum Beispiel eine Supervision? Oder zeichnest du das Explorationsgespräch auf und schaust es nachher nochmal an?
Nee, also wir nutzen halt schon Intervisionsmöglichkeiten und bei uns in der Klinik gibt es auch viele Supervisionsangebote. Aber im Kontakt jetzt im Einzelfall geht es wirklich auch darum, sich in der Untersuchungssituation oder nach der Untersuchungssituation zu vergegenwärtigen, was ist da jetzt passiert und was habe ich vielleicht erwartet nach Lektüre der Aktenlage und was hat sich jetzt dargestellt. Und die Differenz, wodurch kann die begründet sein oder wie kann ich das ableiten?
Aber das ist ein rein reflektiver
Prozess. Es ist ein reflektiver Prozess, der letztlich im Grunde genommen eine Art Handwerk von Psychiatern und Psychotherapeuten ist, halt über solche Dinge sehr bewusst nachzudenken, sich das sehr bewusst zu machen und also nicht einfach nur so hinzunehmen, sondern zu hinterfragen, woran liegt das und was für eine Bedeutung hat das.
Ich frage jetzt da nach, weil ich merke es zum Beispiel auch mit Podcasts. Wenn ich nachher unseren Podcast höre und schneide, dann höre ich Sachen, oder es erschliessen mir erst Sachen, die ich im Moment einmal gar nicht so realisiert habe. Und ich finde das eben noch verrückt, wie viel einem das passiert.
Ja, klar.
Und das hast du als Psychiater nicht, wenn du das Gespräch mit dem Explorant nicht aufzeichnest. Dann hast du einfach dein Bild und du gehst davon aus, dass dein Bild richtig ist und gehst eben nicht zurück und überprüfst das nochmal.
Ja, aber ich sehe den voran ja mehrere Male und bestimmte Dinge, die hake ich ja nach oder bespreche sie auch mehrfach mit ihm. Also ich glaube schon, dass sich das dann auch dadurch ein bisschen ausgleicht. Es ist einfach, finde ich, wichtig, dass man muss von einem Psychiater oder einem guten Gutachter und forensischen Psychiater verlangen können, dass er von einmal gemachten Modellen oder Fallhypothesen und Fallkonzepten halt auch abrücken kann oder die modifizieren kann oder in Frage stellen kann. Und wenn das nicht passiert, dann ist das aus meiner Sicht halt schon dann ein Qualitätsmangel.
Aber das ist ein Qualitätsmangel, wo man nicht überprüfen kann, weil ja das nicht Teil vom Verschriftlichungsprozess ist.
Ja,
das Reflektive.
Ja, also es ist schon was im Gutachten beschrieben wird, jetzt bei Gutachten aus unserer Abteilung gibt es ja ist ja der erste Abschnitt Aktenlage und dann der zweite Abschnitt eigene Erhebung und da ist ja schon mal wichtig, bei den eigenen Erhebungen halt auch für den Anwalt, auch für den Auftraggeber zu sehen, was ist überhaupt besprochen worden. Und dann kommt ja der Abschnitt 3, dann Verhalten bei der Untersuchung, psychopathologischer Befund und so Befunde und das ist so eigentlich im Grunde genommen der Abschnitt, der vielen, gerade auch Anfängern, extrem viel Mühe macht. Weil da geht es einfach um die Beschreibung der Interaktion. Und im Idealfall, oder wenn das halt besonders große Diskrepanzen gibt oder in dem Untersuchungsverlauf Veränderungen gibt, dann ist das da so beschrieben, dass der Leser sich ein Bild davon machen kann, was sich da getan hat. Oder wie diese Diskrepanzen zutage getreten sind oder wo die dann problematisch waren und in welche Richtung sich das dann aufgelöst hat. Und ich gehe halt technisch so vor, dass ich im Grunde genommen vor der ersten Untersuchung die Aktenlage diktiert habe, also dass ich aktensicher bin. Dann gehe ich untersuchen und bespreche die Dinge mit dem Exploranten, die in der ersten Untersuchung besprochen werden, da geht es dann eher so um die Lebensgeschichte und so das, was üblicherweise ein Arzt halt erfragt, somatische Vorgeschichte, Medikamente und ähnliches. Und ich diktiere eigentlich immer direkt nach der Untersuchung das, was ich mit dem Exploranten besprochen habe. Dann bin ich auch noch so dann drin, dass ich das relativ plastisch noch vor Augen habe und diktiere das dann. Und in der Regel dann auch die Verhaltensbeobachtung direkt. Und dann habe ich das ja auch letztlich nochmal sehr bewusst danach, wenn ich diese Dinge korrigiere. Also ich korrigiere das dann auch am nächsten Tag, wenn das dann geschrieben ist. Also ich korrigiere sehr viel, diktiere relativ viel und streiche dann zusammen und kriege dann wieder Anregungen für Dinge, die ich nachfragen will. Und das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Prozess, wie du schilderst dann aus dem Podcast. Da ergeben sich dann wieder andere Fragen, die gibt man wieder in die nächste Untersuchungssituation rein und schaut dann, wie sich das entwickelt. Mhm. Und insofern ist da schon so ein Abgleich möglich. Also ich glaube auch nicht, dass man jetzt unsere Profession so per se so starr, das ist vielleicht auch gerade nicht unbedingt ein Kennzeichen von Psychiatern, dass sie so sehr dazu tendieren würden, sehr starre, vorgefertigte Meinungen zu haben und die dann halt extrem konsequent durchzuhalten. Also wir sind, glaube ich, schon Leute, die gerne auch überrascht werden oder sich überraschen lassen oder flexibel auch sind.
Also ich aus meiner Erfahrung muss sagen, Qualität ist sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich Gutachten, wo du denkst, wow, da hat es wirklich voll, oder man kennt ja den Klienten intensiv, man arbeitet vielleicht mehrere Jahre zusammen in einer massiven Stresssituation. Mm. Und dann hast du wirklich Klienten, die du erkennst in den Gutachten und dann gibt es Gutachten, wo du das Gefühl hast, also hat sich nicht wirklich interessiert, hat sich nicht wirklich Mühe gemacht, in die Tiefe zu gehen.
Ja. Also für mich wäre halt auch wirklich ein Qualitätsmerkmal dieses, dass man erkennt. Das ist auch immer das, was ich meinen Mitarbeitern sage in diesem Verhaltensabschnitt. Also ihr müsst euch vorstellen, die Leute haben, die lesen das und das Gericht hat den noch gar nicht gesehen und so und die müssen ein Bild bekommen. Wie verhält der sich? Was ist das für ein Mensch? Und wie ist der so geworden? Deswegen ist mir auch immer die biografische Anamnese ganz wichtig im Gutachten. Und dann müsste man den erkennen können im Idealfall. Das wäre ein Qualitätsmerkmal. Und für mich ist häufig noch die Diskussion, gerade mit Verteidigern, ist für euch ein Qualitätsmerkmal, ne, dass das dann auch gewünschte Ergebnis, ne? Ihr handelt parteiisch, ihr müsst die Interessen des Klienten vertreten, das ist euer Job, das ist ja auch gut so.
Ja, aber weißt du, es sind ja zwei Paar Schuhe. Wenn ich jetzt als Verteidiger ein Gutachten in diesem Büro auf den Tisch bekomme, dann ist ja schon, wenn ich sehe, ah, das ist der Klient, dann bist du ja auch Staatsbürger. Es kann ja dann sein, auch wenn du findest, es ist ein super Gutachten, dass du dagegen anlaufst, weil es einfach katastrophal für den Klient ist. Mhm. Aber es ändert ja nichts daran, dass ich als Anwalt Qualität nicht auf dem festmache, ob es jetzt gewünschte Ergebnisse ist oder nicht.
Ja, ja. Aber das ist halt, glaube ich, schon ein. Für mich ist Qualität, dass man wirklich denjenigen so abbildet, wie er ist. Im Übrigen ist das auch eine Qualität, die, wo ich den Eindruck habe, dass auch die Exploranten das zu schätzen wissen. Also ich glaube, ich habe schon.
Ja, verstanden werden ist auch etwas Wertvolles, um noch aufs Urteil akzeptieren.
Ja, und auch vor allen Dingen auch, also ich spreche in der Regel mit den Exploranten am Ende der Untersuchung darüber, also ich frage immer, ob sie, jetzt hätte ich ganz viel gefragt, ob sie eine Frage haben oder in der Regel frage ich das. Und dann fragen die natürlich, was haben sie für einen Eindruck? Das ist eigentlich so die Standardantwort oder die Standardfrage, die sie mir dann stellen. Und dann versuche ich denen schon auch zu sagen, in welche Richtung das geht und was mein Eindruck ist. Und da habe ich schon mit vielen Leuten, das finde ich dann auch nochmal diagnostisch und auch für die Verhaltensbeobachtung ganz relevant, mit vielen Leuten dann auch nochmal wirklich interessante Gesprächssituationen gehabt, dass die schon, wenn man das transparent macht und begründet und ihnen darlegt, warum man zu den und den Schlüssen kommt, dass viele Exploranten halt durchaus in der Lage sind, sich auch mit ganz problematischen Aspekten konfrontieren zu lassen. Sie müssen, glaube ich, merken, dass man das nicht von oben herab macht und nicht aus so einer Position so, du Trampel, du hast jetzt irgendwas gemacht und ich zeig dir jetzt hier, wo es langläuft, sondern wenn die merken, man hat sich mit ihnen auseinandergesetzt und auch für ihre Lebensgeschichte interessiert und dafür interessiert, warum sie vielleicht in diese Situation gekommen sind oder warum sie so geworden sind, dass so eine Situation entstanden ist, dann ist da durchaus auch möglich eine Auseinandersetzung mit solchen auch kritischen Aspekten. Das erlebe ich immer wieder und deswegen würde ich das schon als ein Qualitätsmerkmal unbedingt ansehen. Aber für mich ist halt extrem spannend und auch was man.
Aber weißt du, das Problem ist, das Gericht sieht den Klienten eine Stunde, eineinhalb. Ja, ja. Also die haben auch gar kein Gefühl von dem Mensch. Die haben den ersten Eindruck, nicht mehr. Und die können dann gar nicht ermessen, ist jetzt das Gutachten, trifft das die Person wirklich oder nicht. Mhm. Ja, ja. Also man kann nicht im Plädoyer kommen und sagen, tut mir leid, Leute, das Gutachten trifft den Klient nicht. Also
ja, ja. Und auch da ist halt diese dieses Strafverfahren mit dem Unmittelbarkeitsprinzip hat da halt wieder Vorteile, wobei man halt auch sagen muss, das hat sich dann in Deutschland ist es ja mittlerweile dann auch üblich geworden und dadurch ist dieses Unmittelbarkeitsprinzip ja auch ausgehebelt in einer gewissen Form, dass jetzt zum Beispiel die Verteidigung fast routinemäßig sagt, mein Mandant sagt gar nichts, bis alle Zeugen einvernommen worden sind und äußert sich dann nur noch ganz am Ende. Und früher war das halt so, dass der Angeklagte zuerst seine Version geschildert hat und dann die Zeugen einvernommen wurden. Und dadurch hat das halt vielleicht auch jetzt mittlerweile auch so einen ritualisierten Charakter, wo man dann auch wenig authentische Informationen kriegt. Aber das kann schon sein, dass in so einem Rahmen von einem Gerichtsverfahren, wo ein Unmittelbarkeitsprinzip gilt und zum Teil ja auch bei schwerwiegenden Delikten eine ganze Woche lang verhandelt wird, dann entsteht schon ein plastischeres Bild auch von den Interaktionen verschiedener Parteien und Personen. Und das kann hilfreich sein. Aber ein Beitrag von einem guten Gutachten wäre ja halt auch dem Gericht Anhaltspunkte dafür zu geben, was das für ein Mensch ist, dass er vielleicht auch jetzt nicht länger als eine Stunde mit dem Mensch reden muss, um trotzdem einen Verstehenshintergrund zu kriegen, was ihn motiviert hat, eine bestimmte Handlung zu machen.
Bei mir zu Gast ist Elmar Habermeyer. Wir diskutieren den Entstehung von Gutachten. Elmar, wie gehst du in ein Explorationsgespräch?
Ja, also ich habe die Aktenlage studiert und mich sehr intensiv schon mit dem Fall auseinandergesetzt. Also ich weiß einiges über den Exploranten. Ich suche die Exploranten in der Regel im Gefängnis auf und kläre dann über die Gutachtenmodalitäten auf und beginne dann nach der Aufklärung und Fragen zu dem Untersuchungsgang damit, dass ich eigentlich so die üblichen Fragen stelle, die jemand vom Arztbesuch her kennt, also körperliche Verfassung, wie geht's im Moment, Vorgeschichte, Operationen, Unfälle, Familienanamnese und so weiter. Und versuche mich einfach über diese Dinge, die letztlich jeder Mensch irgendwie kennt, dann zu den Aspekten mich vorzuarbeiten, die dann fürs Gutachten relevant sind, halt da insbesondere dann die biografische Anamnese und die lebensgeschichtlichen Entwicklungen und dann am Ende dann halt die Auseinandersetzung mit der vorgeworfenen Straftat und dann den Perspektiven und dann zum Abschluss geht es dann ja in der Regel um so Fragen, Therapie, Optionen, Interventionsmöglichkeiten, Strategien, Ähnliches zu vermeiden, Umgang damit, wie soll es weitergehen, Perspektiven entwickeln und so weiter.
Sind ihr denn geschulte Gesprächsführer?
Ja, also im Grunde genommen ist ja Gesprächsführung ist ja unser Handwerkszeug. Ja.
Aber das heißt ja nicht, also unser Handwerkszeug ist es auch, aber in der ganzen Ausbildung zum Anwalt, hast du keine einzige Stunde, wo du das jemals lernst?
Also wir sind ja als Psychiater und Psychotherapeuten in vielfältiger Weise geschult in dieser Interaktion und auch im Führen von auch therapeutischen Gesprächen und auch supervidiert. Und im Grunde genommen ist ja ein Teil oder ein ganz wesentlicher Anteil dann auch der Ausbildung auch eigene Reaktionen und Interaktionsstile kritisch zu reflektieren und auch sehr genau zu analysieren und zu reflektieren, wie man reagiert oder was in einem provoziert wird durch bestimmte Aktionen und Handlungen des Gegenübers. Und also insofern ist das, glaube ich, schon was technisch in der Regel ein Facharzt erworben haben sollte und ein forensischer Psychiater können sollte. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der halt vielleicht dann einfach einen guten Anwalt oder auch einen guten Forensiker ausmacht, vielleicht auch einen guten Richter, einen guten Polizisten, einen guten Sozialarbeiter, ist letztlich ein Interesse am Gegenüber. Und das ist halt schulungsunabhängig. Das kann man nicht theoretisch lernen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor auch, der dann letztlich mit der Persönlichkeit auch zusammenhängt.
Wie baust du eine Vertrauensverbindung auf mit dem Explorant?
Also ich bin mit dem Begriff Vertrauensverbindung da zurückhaltend. Also weil...
Also gut, aber...
Ich mache ja deutlich...
Der ist nervös.
Ja, ja.
Dem geht es um so viel. Mhm. Du bist der, der fragt. Mhm. Er kann nur reagieren.
Ja, also ich sage ja sehr deutlich auch zu Beginn oder ich diskutiere ja auch die Gutachtenmodalitäten und ich beschreibe schon auch meine Rolle als Gutachter und weise auf die eingeschränkte Schweigepflicht hin und mache deutlich, dass es nicht um einen üblichen Arztkontakt geht. Und dann entsteht aber natürlich schon sowas im Idealfall, was eine gewisse Spontanität zulässt und auch ein offenes Gesprächsklima. Also das,
aber förderst du das aktiv oder?
Nee, das würde ich jetzt nicht provozieren wollen oder indem ich mich zum Beispiel irgendwie einschmeichel oder Komplimente mache oder irgendwie jetzt Lob oder irgendwie positive Rückmeldungen mache, da bin ich irgendwie schon sehr zurückhaltend.
Eben, weißt du, aber, wir als Anwälte sind nicht dabei. Keine Ahnung.
Aber ich bin schon, also ich lasse gerade so im ersten Untersuchungsgespräch dem Exploranten, wenn er denn will, sehr viel Raum. Also da halte ich mich eher zurück. Es gibt Leute, die das dann sehr gerne sehr strukturiert machen und das so abklopfen. Dann gibt es Leute, die gerne sehr viel reden wollen und denen lasse ich am Anfang eher viel Raum. Und irgendwann, ich muss ja auch meine Informationen dann bekommen oder die Dinge besprechen können, die wichtig sind, dann weise ich halt auch darauf hin. Also ich versuche schon relativ häufig auch darzulegen, warum ich jetzt was mache oder dass ich jetzt irgendwie das auch interessant ist, aber ich halt jetzt diesen Aspekt halt weniger relevant finde für das Gutachten und ich muss jetzt halt auch über diesen Punkt reden und ich begründe das dann, warum ich so Themenwechsel vornehme und sehe dann aber auch, ob er darauf einsteigt oder nicht. Und dadurch entsteht dann schon eine Art Vertrauensverhältnis, was für mich auch in Ordnung ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir dann unangenehm würde, wäre dann zum Beispiel, wenn das Vertrauensverhältnis dann dazu führt, dass ich irgendwie den Eindruck habe, jetzt wird, also jemand hat zum Beispiel immer gesagt, er war es nicht und wenn er dann irgendwie sagen würde, er war es jetzt, dann würde ich eher dazu tendieren zu sagen, jetzt machen wir hier mal eine Pause und besprechen Sie sich mit Ihrem Anwalt. Und wir können dann beim nächsten Mal weiterreden.
Das ist ja ganz schizophren im Übrigen, wie die Justiz mit dem würde umgehen.
Ja, ja.
Also wenn du quasi eigene Tatsachenerhebungen machst und der bei dir etwas würde gestehen, wäre das dann im juristischen Kontext nicht verwertbar. Weil eben Teilnahmerecht nicht gewährt werden, Verteidigungsrecht nicht gewährt werden. Ist eigentlich ein schizophrener Ausweg.
Ja, aber man könnte ihn ja danach dann auch nochmal befragen und mit Verteidigung und allem drum und dran.
Ja,
und, aber... Ja, klar. Aber ich finde halt auch, das Wichtige ist ja, ich bin als Gutachter nicht dafür da, das Delikt aufzuklären oder zu klären, das sage ich auch immer wieder. Es ist nicht meine Aufgabe, das Delikt zu bewerten und zu erklären und vor allem eine Täterschaft nachzuweisen, sondern meine Aufgabe ist zu schauen, ob derjenige, der mir gegenüber sitzt, eine psychische Störung hat. Wenn ja, Zusammenhänge mit dem Delikt gibt oder geben kann, wenn es halt ein Tatvorwurf ist, der abgestritten wird und was sich dann für prognostische und therapeutische Folgen daraus ergeben. Und das verstehen eigentlich viele Exploranten ganz gut, was dann meine Rolle ist und ich bin dann auch gewillt, die sehr konsequent auszuüben.
Ich bin immer noch im Gespräch mit dem Elmar Habermeyer. Wir hangeln uns durch die Erstellung von einem Gutachten. Wenn du so ein Explorationsgespräch durchführst, wie dokumentierst du denn die Erkenntnis aus dem Gespräch? Also läuft da das Tonband mit oder machst du Handnotizen?
Ich mache Handnotizen und schreibe eigentlich permanent mit einer ziemlich krackeligen Handschrift dann auch, weil ich mich ja auch auf das Gegenüber konzentriere. Und allein schon wegen dieser krackeligen Schriftproduktion muss ich dann direkt nach der Untersuchung das abdiktieren. Also ich diktiere nach der Untersuchung in der Regel dann das, was besprochen worden ist und dann auch die Eindrücke, die ich in der Verhaltensbeobachtung gewonnen habe.
Also was ich nicht ganz verstehe, wenn ich als Verteidiger private Erhebungen mache, sagen wir jemanden befragen, wo allenfalls etwas zum Sachverhalt beitragen könnte, dann ist eigentlich selbstverständlich, dass ich von dem Gespräch ein Protokoll anfertige und wenn ich dann eine Eingabe mache an die Staatsanwaltschaft, dass ich das Protokoll beilege und im besten Fall sogar eine Tonbandaufnahme von dem Gespräch, damit man nicht sagt, ich habe da irgendwie zu massiv auf die Person eingewirkt. Und mir erschließt sich nicht ganz, warum das bei Gutachtenserstellungen anders sein sollte. Es spricht doch nichts dagegen, dass dort ein Tonband mitläuft.
Ja, also im Prinzip spricht da in der Tat nichts dagegen. Also es ist ja in der psychotherapeutischen Ausbildung mittlerweile gang und gäbe, dass auch Sitzungen videogetaped werden und man solche Bänder dann stellt. Also ich persönlich bin da jetzt gar nicht so gegen das Videotapen an sich oder würde mich da jetzt in meiner Arbeit nicht primär gestört fühlen. Für mich ergibt sich eher das Problem daraus, was dann mit diesen Bändern geschieht. Und ich sehe da halt ein großes Problem darin, dass diese Bänder dann durch zahlreiche Hände gehen und dann auch ein Explorant befürchten muss, dass in Deutschland ist das irgendwie gang und gäbe, dass solche Dinge dann in der Presse landen. Mir erschließt sich halt vor allen Dingen auch nicht der Sinn und Zweck der Übung dahingehend, als dass ich finde, dass letztlich der Leser verlangen kann, dass die eigenen Erhebungen schriftlich gut dargestellt werden. Und
ich weiß, es geht nicht um die guten Gutachten, um die Gutachten, wo du den Klienten auch erkennst, sondern es geht eben auch um die Punkte, wo das eben anders ist.
Ja.
Also es geht um irgendwie 5% von der Gutachten. Mhm. Und dazu kommt noch, dass du von Klienten oft unglaubliche Geschichten hörst, wie Gutachten die Leute auch behandeln.
Ja.
Du weißt ja dann nicht, sagt jetzt der Explorant, also dein Klient dir die Wahrheit oder nicht. Mhm. Aber eine Überprüfung ist schlicht nicht möglich.
Ja, ich finde, da hast du absolut recht und das ist ein Riesenproblem. Da könnte in der Tat halt ein Beitrag dazu geleistet werden, schwarze Schafe auszusortieren und das wäre in meinem Interesse, das finde ich absolut korrekt. Der andere Punkt ist aber, dass ich mich wundere darüber, Und ich finde, bevor wir eine Diskussion über Videotapes führen, sollte man vielleicht auch so einfache Qualitätsmängel dann schon beheben können. Und ich wundere mich, dass viele Juristen halt Gutachten akzeptieren, wo auf 30 Seiten die Aktenlage wiedergegeben ist und dann die eigenen Erhebungen nur auf 3 oder 4 Seiten und die Zusammenfassung und Beurteilung auch wieder nur 3, 4 Seiten ausmacht. Da ist ein Ungleichgewicht und aus so einem Gutachten kannst du auch nicht erkennen, was mit dem Exploranten besprochen worden ist. Und das ist ein deutlicher Qualitätsmangel, aber es scheint in der Diskussion kaum eine Rolle zu spielen. Und da würde ich zuerst auch mal versuchen, solche Gutachten rauszunehmen. Und ich würde auch davor warnen, die...
Weißt du, das liegt daran, dass die Justiz an sich keine Qualitätskontrolle vornimmt. Die wollen die Antworten, aha,
ja.
Und die hinterfragen, oder die Position vom Staatsanwalt oder auch vom Gericht ist selten die, jetzt hinterfragen wir das Gutachten kritisch.
Ja, genau. Das ist halt wie im Grunde genommen das Ähnliche wie bei einer Mathe-Klausur, bei einer anspruchsvollen. Ich kann ja die richtige Lösung hinschreiben und würde dann trotzdem keine sehr gut für die Mathe-Klausur kriegen. Ich muss ja herleiten, wie ich auf die Lösung gekommen bin und den Gedankengang und den Weg darstellen und das ist die Qualität und dann kann ich, wenn ich einen guten Weg gemacht habe, vielleicht sogar die falsche Lösung präsentieren und trotzdem eine gute Note kriegen. Und aber das ist genau der Punkt, was mich irgendwie enttäuscht oder weshalb ich halt auch denke, dass wir diese interdisziplinäre Diskussion führen müssen. Wir müssen besser verstehen, was ein gutes Gutachten ausmacht und das muss man zunächst mal irgendwie festlegen oder sich darauf einigen, dass es nicht darum geht, irgendwie eine griffige Lösung oder eine schnelle Lösung zu kriegen oder eine einfache Lösung oder eine Lösung, der man der Öffentlichkeit gut verkaufen kann, sondern dass es darum geht, dass ein bestimmter Sachverhalt möglichst oder eine psychische Verfassung und Befindlichkeit und eine Person möglichst exakt beschrieben und ein Fallkonzept entwickelt wird, wie zum Beispiel eine psychische Erkrankung, wenn sie denn vorliegt, mit einem Delikt in Zusammenhang steht. Und das bedarf halt auch verschlungener Wege und das ist halt auch in der Darstellung häufig komplex und dann erlebe ich das oft, dass dann von juristischer Seite so eine gewisse Unzufriedenheit herrscht, ja, wenn da dann kommt noch nicht mal was Ordentliches raus oder noch nicht mal was Eindeutiges
genau
raus.
Genau, du bildest Varianten, was macht man? Man macht ein Obergutachten, weil man selbst die Varianten nicht beurteilen kann.
Ja. Und das ist dann schon bitter und da finde ich, ist noch so viel in der jetzigen Arbeit an Qualitätsverbesserungen möglich, bevor man dann jetzt auch noch diese ganzen technischen Fragen aufwirft. Aber ich persönlich. Aber
weißt du, ich als Verteidiger habe keinen Einfluss auf die Qualität des Gerichts. Ich als Verteidiger habe keinen Einfluss auf die Qualität des Staatsanwaltes. Also wo soll ich anhängen?
Ja, aber ich finde, man hat schon als Verteidiger auch die Möglichkeit, dann Ergänzungsfragen zu stellen. Und mich wundert doch sehr, dass Ergänzungsfragen ausgesprochen selten gestellt werden. Und wenn sie gestellt werden, dann auch häufig wirklich nur so formale Aspekte betreffen und dass man irgendwie den Eindruck hat, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung gar nicht so stattfindet. Und das finde ich bedauerlich. Also da würde ich immer, oder versuche da auch Werbung zu machen, auch in der Vorlesung bei den Juristen, auch sich mehr inhaltlich auseinanderzusetzen, halt auch Fragen zu stellen, wenn bestimmte Dinge nicht klar sind oder klar werden oder verständlich sind, einfach nachzuhaken.
Eigentlich wäre ja ein Diskurs vor Gericht das Erstrebenswerteste. Dass der Gutachter nochmals, ist ja sowieso ein Problem der Schriftlichkeit. Wie viel kannst du in schriftliche Sprache packen? Wie ist dann überhaupt, was geht wieder an Wissenstransfer verloren über die Verschriftlichung, was sich verbal viel besser mitteilen ließe?
Ja, ja. Also ich glaube, vor allen Dingen ist dieser Diskurs halt wichtig, um dann auch Grenzen der Erkenntnismöglichkeiten auszuloten. Also wo ist da irgendwo die Grenze und mit welcher? Gibt es nicht auch Alternativen, die zu bedenken sind? Und das ist ja schon dann auch ein Problem, wenn man in einem schriftlichen Gutachten halt zu viele Alternativen entwickelt, dann wird das natürlich dann auch irgendwann, bringt das erstens den Rahmen und dann hat das auch eine gewisse Beliebigkeit und manchmal weiß ich auch, also dann halte ich halt etwas für relativ plausibel und schildere das und trotzdem kann ja Staatsanwaltschaft oder Verteidigung auch noch eine andere Alternative haben und dann finde ich das absolut legitim und würde das sehr begrüßen, wenn ich dann ergänzend mit so einer Alternative konfrontiert würde und dann kann ich ja dazu Stellung nehmen, was das dann für Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit hätte. Vielleicht sollte man es einfach auch mal machen und versuchsweise dann irgendwie mehrere Explorationen mal videotapen und dann schaut man sich das an. Und die Frage, also ich würde dann auch vermuten, wir sind dann sehr schnell auch wieder auf so formalen Aspekten und irgendwie Dingen, die mit dem Inhalt nichts zu tun haben. Aber die führen
ja juristische ins Niemandsland.
Ja, also ich finde es auch, sie führen nirgendwo hin, so, sie sind wenig ertragreich, aber sie bieten sich halt an, weil sie irgendwie einfach zu führen sind. Dann geht die Diskussion los. Der Habermeyer hat irgendwie bei Minute 3, 16 Sekunden irgendwie mit den Augen gerollt und was soll das? Und dann wird man sich über sowas unterhalten und warum ich irgendwann mir in die Haare gefasst habe oder in der Nase gebohrt. Und das ist dann der Albtraum, den ich da habe, dass man dann über solche Aspekte die ganze Zeit diskutiert. Und der andere Punkt, der mir halt Bauchschmerzen macht, ist, wem gehören die Bänder? Wo landen diese Bänder? Kann ich dann nachher im Blick
gut, aber TV, das ließe sich über das Akteneinsichtsrecht regeln. Also weiß ich bin schon heute der Meinung, dass eigentlich, sagen wir auch, alte Arztberichte haben eigentlich nicht alle Parteien in einem Strafverfahren Einsicht in solche Dokumente.
Ja, also da stimme ich dir absolut zu, aber es ist halt so, dass jetzt das Bundesgericht hat ja auch auf dem Zürcher Fall beruhend entschieden, dass jetzt Akten von der Verfahrensleitung einzufordern sind und dann werden die auch Bestandteil der Akte. Und das ist aber natürlich in dem Fall, in dem dieses Urteil gesprochen wurde, mag das ja so berechtigt gewesen sein, aber dieses Verfahren, das verkompliziert jetzt erstens die Begutachtung, aber das wäre ja noch nicht mal das Problem, aber das führt dann dazu, dass letztlich jemand mir eine Schweigepflichtentbindung erteilt, ich das dann weiterleite, die Staatsanwaltschaft die Unterlagen anfordert und dann landet ein Arztbericht zunächst mal dann bei der Staatsanwaltschaft und wird von einem fachfremden Menschen gelesen und weitergegeben und nachher auch von weiteren fachfremden Menschen gelesen, der letztlich vielleicht mit dem eigentlichen Sachverhalt, der zu beurteilen hat, 0,0 zu tun hat. Und früher hätte ich den Bericht angefordert, hätte den durchgelesen, hätte gesagt, das hat nichts damit zu tun und habe ein Gutachten dargestellt, es wurde der Arztbericht vom so und so vielten angefordert über den Aufenthalt von so und so vielten bis zum so und so vielten und da ist nichts Relevantes drin gewesen. Und damit finde ich, sind die Persönlichkeitsrechte von den Betroffenen wesentlich besser gewahrt.
Aber die Kontrollrechte nicht.
Ja, genau. Und das muss man dann halt abwägen. Ich befürchte nur, also ich als zu begutachtende Person und Explorant, ich würde mich halt unter den jetzigen Voraussetzungen wesentlich schwerer tun, Schweigepflichtentbindungen zu geben, als unter den früheren Voraussetzungen.
Aber du weißt, was passiert, wenn du sie nicht gibst. Also da ist klar, wer das zwei am Rücken hat.
Ja, das ist in der Tat ein Problem, aber das ist ein Problem, was eigentlich bei einer soliden Ausbildung oder in einer soliden Schule so nicht passieren kann, jetzt zumindest im forensisch-psychiatrischen Bereich. Also ich finde nicht, dass man irgendwie dazu übergehen kann, alles, was irgendwie nicht bekannt ist, negativ auszulegen. Das ist nicht legitim und davor warne ich auch immer, auch in der Ausbildung.
Lass uns noch mal kurz zu den Risikobeurteilungsinstrumenten kommen. Mhm. Wann macht man welche Tests?
Also die Risikobeurteilungsinstrumente sind dann sinnvoll einzusetzen, wenn man ein Delikt hat, für die es Risikobeurteilungsinstrumente gibt. Das ist jetzt einfach mal ein ganz simpler, profaner Satz, aber der ist extrem wichtig. Also es gibt bestimmte Delikte, zum Beispiel Sexualstraftaten, wo es sehr gut etablierte statistische Risikoinstrumente gibt. Und dann wird man die in einem Gutachten über einen Sexualdelinquenten einsetzen.
Also das vielleicht auch als Hinweis auf Verteidigung von meiner Seite, dass das eben öfters passiert, dass man Instrumente anwendet, die eigentlich gar nicht auf das Delikt zutrifft.
Ja, und das ist ja im Grunde genommen, das ist ja dann auch wieder dieser Punkt. Also ich sage immer, also wir haben eine Aufgabenstellung, wir haben einen bestimmten Aspekt zu beurteilen und zu bearbeiten. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwie einen Aufwasch zu machen über sämtliche Möglichkeiten von Delinquenz, die irgendwie auftreten können und einfach ein breites Methodenrepertoire da aufzufahren, sondern es geht darum, das abzuklären, was im Raum steht. Und da würde ich beim Sexualstraftäter sicherlich sagen, dass ein Gutachten, was dann keine Risikovorhersage mit zum Beispiel dem Static 99 enthält, dass da müsste begründet werden, warum zum Beispiel so ein Verfahren nicht eingesetzt wird. Das kann man machen, aber man müsste begründen, warum man das nicht macht, aus meiner Sicht. Also es ist eine Indikation und es ist indikationsgeleitet durch, gibt es überhaupt ein Verfahren, was dafür geeignet ist, zu dem Deliktbereich was zu machen, oder gibt es eine Persönlichkeit, die abzuklären ist, wie bei der Psychopathie-Checkliste. Und dann gibt es ja dann auch noch diese Structured Professional Judgment-Instrumente, die letztlich ein bisschen unabhängiger sind von dem Delinquenzspektrum, also zum Beispiel ein HCR20, der war ja entwickelt worden zur Vorhersage von Gewaltstraftaten, ist aber jetzt deutlich ausgeweitet worden im Indikationsspektrum. Da geht es ja letztlich auch weniger um eine statistische Aussage zum Risikopotenzial, als vielmehr darum, die Untersuchung zu strukturieren. Also dass man einfach durch Anwendung des Verfahrens daran gehindert wird, risikorelevante oder prognoserelevante Aspekte zu übersehen und dass man zu einem Gesamtbild kommt. Also wenn man den HCR20 anwendet, dann wird man nicht als Ergebnis haben, der erreicht da so und so viele Punkte und hat damit diese und jene Rückfallwahrscheinlichkeit, sondern man wird schildern, welche Problembereiche es gibt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft und welche Möglichkeiten es gibt, daran was zu ändern.
Das dünkt mich sehr wichtig, dass man einfach auch Mindeststandards definiert.
Ja, also im Grunde genommen, dass man vor allen Dingen auch darlegt, dass die Beurteilung und Begutachtung, insbesondere auch der Kriminalprognose, halt nicht nur an einem Verfahren festgemacht werden kann. Und das ist auch, das finde ich absolut, dass, die Rechtsprechung auch zu Recht darauf besteht, dass eine Individualprognose gemacht werden muss. Und dann muss man einfach sagen, da besteht dann halt oft ein Missverständnis überhaupt oder ein fehlendes Verständnis für auch bei Psychiatern, für die einzelnen Prognoseverfahren. Ein statistisches Prognoseinstrument wie der Static 99, der ermöglicht halt keine Individualprognose, sondern er sagt halt, die Menschen mit diesem Punktwert haben halt bei der Untersuchung eine Rückfälligkeit gehabt, die vom Durchschnitt der Sexualstraftäter, die untersucht wurden, abgewichen ist, entweder nach unten oder nach oben. Und das muss man dann mit der Individualprognose abgleichen. Und im Idealfall ist es so, dass man die statistischen Ergebnisse mit der Individualprognose abgleicht. Und dann ist der Regelfall so, dass beides relativ identisch und deckungsgleich ist, dann kann man sagen, das trifft sich. Und es kann dann aber auch sein, dass die statistische Prognose irgendwie gut ist und die Individualprognose schlecht. Ja. Und dann muss man diskutieren, wie kommt diese Differenz zustande und welcher Sichtweise neigt man sich aus welchen Gründen zu.
Leider ist ja dann das nicht die Diskussion, die die Justiz führt, sondern die Justiz sieht dann, Test, 66% Rückfallprognose und dann tut man in Begeisterungsstürmen den versorgen. Mhm. Oder es wird da so eine Skisicherheit.
Ja, ich weiß es gar nicht. Also ich bin eher so, also ich habe oft den Eindruck, dass die Justiz sich so mit Zahlen irgendwie noch relativ schwer tut und dann eher aber so zurückschreckt.
Ja, aber es sollte ja so sein, weil es ja eben auf Einzelfallanalyse braucht und nicht einfach einen statistischen Wert, mit diesen Faktoren ist er zu 66% rückfällig.
Ja.
Weil sonst müsste man definieren, ab welchem statistischen Rückfallgefahrsgrad tut man einen versorgen. Mhm.
Also da absolut bin ich bei dir, ganz klar. Aber die statistischen Informationen, die sind ja schon auch relevant. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Rückfallraten von Sexualdelinquenten in der Breite von Sexualdelinquenten, die sind ja einstellig. Und ich finde, das ist auch eine Information, die man aber einfach mitteilen.
Ja, aber die wird ja nicht mitteilt.
Doch, also in einem Gutachten, wo letztlich dann die Auswertung so vorgenommen wird, dass dann auch wirklich eine Einordnung der erhobenen Werte erfolgt, dann würde man die vergleichen mit einem Durchschnittswert und auch dann mit einem Risiko versehen, also ein relatives Risiko benennen. Also du hast ein durchschnittlicher Sexualstraftäter, hat ein prozentuales Rückfallrisiko von 4% und der Proband hat dann halt vielleicht ein 3- bis 4-fach erhöhtes Risiko, rückfällig zu werden. Aber er kann ja auch ein niedrigeres Rückfallrisiko haben. Aber das macht ja dann trotzdem auch der Prozentwert nochmal deutlich, dass nicht jeder aus dieser Gruppe rückfällig wird, sondern immer noch im Großteil der Fälle mehr als die Hälfte der Leute gerade nicht rückfällig wird. Und ich finde, das ist auch eine Information. Und deswegen wundere ich mich oft darüber, dass das so gerade von Verteidigerseite so Kritik an diesen Zahlen geübt wird, weil die häufig, finde ich, eher dafür sprechen, dass man sagen müsste, das Risiko, dass jemand delinquiert ist, ja, oder nochmals delinquiert, ist ja eigentlich viel niedriger, als man so intuitiv denkt.
Eine Kritik von der Anwaltschaft liegt nicht an den Zahlen an sich, sondern man wundert sich als Verteidigung, wenn dann so Zahlen in einem Urteil auftauchen und das ist ja dann nicht für den Klient, sondern wenn Zahlen auftauchen, ist es immer zum Rechtfertigen, dass man dann eben wegsperrt.
Ja, aber man könnte auch genauso gut halt umgekehrt
die Zahlen nutzen.
Ja. Also im Grunde genommen ist es ja letztlich, meine Aufgabe ist ja, ich soll ja einen wissenschaftlichen Hintergrund oder ich soll ja darstellen, was es für einen Erkenntnisstand in der Wissenschaft zu diesen Problemen gibt. Und das ist halt ein Faktor dieses Wissensstandes. Aber ist
denn das allen Gutachter bewusst?
Also es sollte zumindest bewusst sein. Ob das allen bewusst ist, das glaube ich auch nicht. Aber ich finde, man kann es verlangen, dass es bewusst ist. Und wenn man ein Gutachten liest und man den Eindruck hat, da geht es jetzt nur um ein Verfahren und aus dem wird jetzt alles abgeleitet, dann finde ich, kann man aus guten Gründen kritisch nachhaken, was da los ist. Und dann darauf verweisen, es gibt ja auch Mindestanforderungen für Prognosegutachten, die in Deutschland erstellt worden sind, wo diese Methodik, so wie ich sie geschildert habe, ja auch dargelegt ist. Also dass man letztlich, dass das eine Säule ist der Begutachtung, die aber abgeglichen werden muss mit der Individualprognose. Und wenn das Ganze nur eine Säule hat, dann ist das halt nicht ausreichend tragfähig. Und das, finde ich, kann man erwarten. Und so sollte das handwerklich dann halt gut gemacht sein. Und vor allen Dingen finde ich auch, dass man irgendwie darauf verweisen kann, dass oder darauf achten sollte, dass wirklich Verfahren eingesetzt worden sind, die halt für das Delikt oder für den Deliktbereich halt relevant sind und nicht einfach irgendein Prognoseinstrument angewendet wird. Und die Dinger, die kann man ja auch, ne, also das als Tipp über die Static 99 Manuale zum Beispiel, die sind frei im Internet zugänglich, auch die Literatur dazu, da gibt es Der Carl Hansen, der das Instrument entwickelt hat, die stellen die zur Verfügung, das kann man sich anlesen. Das ist kein Geheimbund, der da was entwickelt. Und es gibt mittlerweile auch viele Verteidiger, die da sehr sinnvolle und auch kritische Fragen zu den Verfahren stellen.
Es sollte eben nicht nur Verteidiger, sondern die Justiz an sich.
Ja, ja.
Wie beurteilst du denn die wissenschaftliche Fundierung von der Gutachtertätigkeit?
Also im Grunde genommen sollte das Gutachten, und das ist, ich habe es eben ja auch gesagt, eine Aufgabe, wir sollen unser Fachgebiet und das darstellen, was unser Fachgebiet wissenschaftlich zu dem Fall beitragen kann. Und insofern müsste jedes Gutachten auf dem Sachstand sein und auch einer wissenschaftlichen Überprüfung standhalten und auch auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft sein. Ob das,
aber du hast da keinen Überblick über Gutachten.
Also ich habe jetzt im Moment keinen aktuellen Überblick, aber ich habe ja eine Gutachtenstudie gemacht in Deutschland, wo wir Gutachten untersucht haben zur Sicherungsverwahrung, die zur Sicherungsverwahrung geführt haben. Also einem sehr einschneidenden Eingriff in die Freiheitsrechte von Personen und wo wir erhebliche inhaltliche Mängel festgestellt haben.
Das und allerdings, ist denn auf das aber etwas passiert?
Das ist halt das Frustrierende an der Gutachtenqualitätsuntersuchungsgeschichte, dass die Gutachtenqualität insgesamt besser geworden ist, aber dass viel aus dem eigenen Fach rauskommt und dass wir forensische Psychiater da wirklich sehr bemüht sind und auch geschaut haben, dass wir da viel anbieten, auch viel Weiterbildung anbieten. Aber zu den Weiterbildungen kommen häufig immer dieselben Personen. Mhm. Und die verlieren dann wieder Zeit, Gutachten zu machen. Und die Justiz habe ich dann oft im Verdacht, dass die dann so Aspekte wie Schnelligkeit und Griffigkeit und Kürze und Einfachheit dann doch oft auch sehr schätzt und dann solche Qualitätsaspekte eher nicht die entscheidende Größe sind. Und dazu kommt dann auch noch und insofern befinden wir uns da auch, glaube ich, einfach in so einem problematischen Zwischenstadium. So richtig extrem formal schlechte Gutachten, die gibt es halt kaum mehr. Also Gutachten, obwohl wir das auch bei dieser Sicherungsverwahrungsstudie noch hatten, dass Sexualanamnesen fehlten, aber früher, da gibt es Qualitätsuntersuchungen in den 70er Jahren zum Beispiel bei Sexualdelinquenten, da fehlte die Sexualanamnese noch wirklich in einem mehrstelligen Prozentbereich
bei einem Sexualanamnese.
Und solche Klöpse, die passieren halt heute selten. Aber heute müsste man dann halt mehr darauf achten, was ist der Inhalt der Sexualanamnese und wie ausführlich und was wurde da besprochen und wurde wirklich auf Aspekte eingegangen, die auch relevant sind für Delinquenz. Und das haben wir damals untersucht und auch publiziert. Und das war immer noch äußerst schmalbrüstig, was da passierte. Also die inhaltliche Auseinandersetzung, die war dann nicht sehr differenziert. Und das ist natürlich für Juristen auch ganz schwierig dann zu überprüfen, weil das sieht formal ganz gut aus und vollständig aus und ist inhaltlich jetzt für einen Fachmann zu dürftig. Aber ich finde auch da gibt es eigentlich Möglichkeiten, die ja auch engagierte Juristen nutzen. Es gibt in Zürich die Forensiktagung, die auch für Juristen offen steht. Es gibt verschiedene Fortbildungsveranstaltungen, auch beim Obergericht, wo es um bestimmte Aspekte geht, wo es auch um Gutachtenqualität ging mal und wo man sich informieren kann und dann einfach auch was mitnehmen kann, um da einzuhaken. Und das sollte man unbedingt tun.
Welche Verbesserungsmöglichkeiten siehst du?
Also ich glaube, im Grunde genommen ist einfach wichtig, dass Gutachten mehr diskutiert werden und dass hinterfragt wird, ich fordere sehr und auch in den Vorlesungen bei den Juristen dazu auf, Gutachten kritisch zu lesen und Dinge, die man nicht versteht oder die einem nicht plausibel erscheinen oder die einem nicht gut begründet erscheinen, halt zu hinterfragen und auch Fragen dazu zu stellen. Und das wäre, glaube ich, der Weg, um wirklich auch zu einer Qualitätsverbesserung beizutragen. Und dann finde ich halt sehr wichtig, Und deswegen bin ich ja auch hier und bespreche das mit dir. Ich finde extrem wichtig, dass man einen Austausch hat und versucht auch, die Grenzen der jeweiligen Erkenntnismöglichkeiten des anderen Faches irgendwie wahrzunehmen und auch zu akzeptieren. Auch zu akzeptieren, dass es Unschärfen gibt, dass es auch in der psychiatrischen Beurteilung Unschärfen gibt, dass es in der Prognosebeurteilung Unschärfen gibt. Und ich finde, dazu können wir auch selbstbewusst stehen. Das macht uns nicht zu Quacksalbern, sondern wir beurteilen sehr komplexe Phänomene. Und dann ist irgendwie auch der Punkt erreicht, sowohl hinsichtlich der zeitlichen Vorhersagegüte, als auch wenn dann situativ sich sehr viel ändert, dann kann man bestimmte Dinge halt nicht mehr exakt voraussagen. Und das ist irgendwie eigentlich sollte das selbstverständlich sein.
Aber wenn ich jetzt, du hast es gesagt, kann man nicht mehr. Das heißt aber, man kann es.
Ja, also im Grunde genommen. Glaube,
ich bezweifle eben schon das eigentlich.
Ja, du hattest ja, die Frage ist ja, ist menschliches Verhalten vorhersehbar? Und ich sage, menschliches Verhalten ist absolut vorhersehbar.
Absolut.
Also in bestimmten Grenzen vorhersehbar. Also weil wenn jetzt jemand, der mich kennt, weiß, was ich jetzt, wenn ich hier bei dir rausgehe und dann um 8:30, also in einer Stunde, was ich dann tun werde. Weil da ist Fußball im Fernsehen und dann werde ich Fußball schauen. Und jeder, der mich kennt, weiß das, dass ich dann so ein Spiel mir anschaue. Und das macht halt menschliche Interaktion oder ermöglicht menschliche Interaktion, wenn ich jemanden gut kenne.
Aber du reagierst anders auf ein Tor, ob es deine Mannschaft ist oder nicht, ob
genau.
du frisch verliebt bist oder nicht, ob genau. du ausgeschlafen bist mhm. oder nicht, ob ich dich jetzt gestresst habe oder nicht.
Genau. Und das ist genau der Punkt. Und also wir können in bestimmten Grenzen, also das ermöglicht einfach menschliches Miteinander. Also ich kann davon ausgehen, dass Menschen, mit denen ich gut vertraut bin, irgendwie bestimmte Dinge regelmäßig wiederholen und das gibt uns Verlässlichkeit. Und das ist im Grunde genommen profan auch vorhersehbar. Also es gibt einfach, ich kann vorhersehen, dass ein Großteil meiner Mitarbeiter pünktlich zur Arbeit kommt. Und es gibt halt auch Menschen, mit denen ich mich verabrede, wo ich vorhersehen kann, dass sie chronisch zu spät kommen und andere, die überpünktlich sind. Und das gibt uns halt einfach in der sozialen Interaktion Sicherheit. Und die Vorhersagegüte und auch die Bereitschaft, sich zu verhalten, die verändert sich dann aber auch situativ. Das hast du irgendwie ja eben auch schön dargestellt. Also je nachdem, wie ich in eine Situation reingehe oder wie ich geprimed bin, verhalte ich mich in bestimmten Situationen anders. Ein schönes Beispiel ist, was ich in Vorträgen zur Kriminalprognose oft dann bringe, ist der Punkt, also ich bin dieselbe Person, aber ich verhalte mich in einem Fußballstadion anders als im Zürcher Schauspielhaus. Und das ist einfach dann eine Kontextvariable, in der ich mich anders verhalte, aber meine Umgebung weiß auch ziemlich gut, dass ich mich im Zürcher Schauspielhaus benehmen kann und im Fußballstadion vielleicht nicht so gut benehme oder nicht immer in jeder Situation die richtige Wortwahl finde. Und dadurch wird das dann halt sehr viel komplexer. Je weiter ich das dann in die Zukunft projiziere, wird das dann halt immer schwieriger. Und dann kommt man vielleicht dann irgendwann sogar an einen Punkt, wo man sagen muss, in einem Zeitraum von 4 bis 5 Jahren, gerade bei jemandem, der noch sehr jung ist und noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat, dann sind vielleicht sogar die statistischen Verfahren aussagekräftiger als die Individualprognose. Weil ich noch gar, ne, in der Zeit kann bei einem jungen Menschen so viel passieren und er kann so viele neue Kontakte gefunden haben und sich so entwickeln, dass das ausgesprochen schwierig ist, da länger dauernde Aussagen zu treffen. Oder im anderen Altersspektrum, jemand kann dann erkranken, verwitwen und irgendwie dann sich Lebensumstände auch nochmal dadurch dramatisch ändern. Also man muss im Idealfall, und deswegen plädiere ich mittlerweile dazu, gar nicht mehr von Prognose zu sprechen und erst recht nicht von Gefährlichkeitsprognose, sondern Risikofaktoren zu skizzieren und mit Szenarien zu arbeiten. Und die Wahrscheinlichkeit von Szenarien zu skizzieren. Also in den kriminalprognostischen Gutachten, die wir machen, jetzt in der Klinik, ist es jetzt üblicherweise so, dass wir drei Szenarien skizzieren und deren Wahrscheinlichkeit dann beschreiben. Also ein günstiges Szenario, also ein vorstellbares günstiges Entwicklungsszenario, ein mittleres Szenario, ein Eskalationsszenario. Und ich finde, das ist irgendwie dann auch besser greifbar. Das geht dann auch weg von dieser Diskussion, was ist ein hohes Risiko oder nicht, von so Zahlenwerten, weil da kann man sich ja durchaus streiten, was ist ein hohes Risiko, 10%, ist das hoch oder niedrig. Und wenn ich aber drei Szenarien beschreibe und irgendwie dann auch ausreichend plastisch beschreibe und deren Wahrscheinlichkeit nebeneinander stelle, dann ist das, finde ich, für die Juristen greifbarer. Und ich hoffe, dass das irgendwie dann auch sich so als Standardvorgehen irgendwie dann auch etablieren lässt. Und ich glaube auch, dass das in der forensischen Psychiatrie von der psychiatrischen Seite her, glaube ich, recht unstrittig ist, weil es so der Ansatz dieser Structured Professional Judgment Instrumente ist und dass die Juristen damit auch sehr viel anfangen können. Also zumindest die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, waren sehr gut. Und ich finde, auf sowas kann man irgendwie dann auch nochmal bestehen. Also das, man muss in Szenarien denken. Wir sehen es ja auch jetzt bei dieser ganzen Pandemie-Diskussion. Unter bestimmten Voraussetzungen passiert halt das und das. Und Szenarien bilden halt Entwicklungsperspektiven wesentlich besser ab als dann Zahlenwerte oder Ja-Nein-Aussagen. Weil Ja-Nein ist halt oft was halt die extremen Entwicklungsmöglichkeiten halt darstellt und vieles dazwischen bildet sich da halt nicht ab.
Aber ich meine, ich bin ganz bei dir, aber weshalb gibt es dann einen Leitfaden zur Gutachtenserstellung, der sich nur auf formelle Punkte stützt? Also es findet doch einfach faktisch, findet ein formelles Hochrüsten statt, dass die Gutachten formell nicht mehr angreifbar werden, aber eine materielle Diskussion, da sind wir meilenweit entfernt.
Also ich finde, dass der Leitfaden jetzt nicht nur aus formalen Aspekten besteht. Es wird ja auch gefordert, dass eine Delikthypothese entwickelt wird und dass prognostische Überlegungen angestellt werden mit geeigneten Hilfsmitteln, aber auch mit individualprognostischen Erwägungen. Und daran, an solchen Leitfäden kann man sich ja dann auch durchhangeln und muss sich dann nicht nur auf die formalen Dinge beschränken.
Aber warum steht dann in diesem Leitfaden nicht zum Beispiel bei Sexualstraftätern, was die Mindeststandards sind? Mhm. Also wieso nicht, oder? Also Beziehungsanamnese, sexuelle Fantasie, einfach, dass man klar hat, die 17 Punkte, das ist einfach der Mindeststandard.
Ja, also weil das einfach, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Aufgaben von einem Leitfaden und den Möglichkeiten eines Lehrbuchs. Ein Leitfaden ist halt eine sehr grobe Orientierung und etwas, was irgendwie eine Darreichung ist, mit der man einfach umgehen kann und auch einfach umgehen sollte und nicht zu detailverhaftet. Und nachher ein Lehrbuchwissen, da kann man dann auch schon mehr ins Detail gehen. Und ich finde jetzt zum Beispiel ein Strafrechtler oder von einem strafrechtlich spezialisierten Anwalt oder auch von einem Strafrichter oder vom Staatsanwälten würde ich mir dann schon wünschen, dass sie halt zumindest auch ein forensisch-psychiatrisches Lehrbuch zur Hand haben und das dann halt auch konsultieren können, weil die sind ja in der Regel auch für Juristen geschrieben, also die sind so geschrieben, dass auch ein Jurist lesen kann und da kann man dann solche Informationen zum Beispiel, was du benannt hast, was essentiell ist für eine Sexualanamnese, durchaus finden.
Was empfiehlst du denn da für Lehrbücher?
Ich bin ja parteiisch, weil ich selbst eins herausgegeben habe oder jetzt die zweite Auflage mittlerweile auch schon herausgebe. Das ist dieses Handbuch Psychiatrische Begutachtung, was Herr Wenzlaff und Herr Förster lange Zeit herausgegeben haben und was ich jetzt mit Harald Dressing übernommen habe. Und das ist sehr dick. Aber das hat halt den Vorteil, dass es wirklich Kapitel hat und Beiträge von Juristen und Beiträge von Psychiatern und ausdrücklich so geschrieben ist, dass die Juristen so schreiben, dass die Psychiater es verstehen sollen und die Psychiater so schreiben sollen, dass die Juristen es verstehen. Und ich finde das eigentlich ganz gelungen. Und dann gibt es das Standardlehrbuch von Norbert Nedopil und dem Jürgen Müller, was etwas dünner ist, aber auch extrem informationshaltig und wirklich auch gut lesbar aus meiner Sicht, auch für Juristen gut lesbar ist. Und wenn man sich mit den beiden Büchern auseinandersetzt, dann hat man schon den einen oder anderen wichtigen Aspekt. Und ich plädiere halt sehr dafür, halt auch auf Weiterbildungsveranstaltungen so intensiv mitzudiskutieren und sich in diese Diskussion einzuschalten und auch nachzufragen und auf nicht überzeugende Antworten halt wieder mit Fragen zu reagieren. Und dann wird das schon mehr zur Qualitätsverbesserung beitragen als jetzt ein Videotape.
Ja, ja, weißt du, es geht mir bei einem Videotape ja nicht um Qualität, sondern um Überprüfung, um Kontrolle. Mhm. Jetzt Videotape, eine andere Möglichkeit wäre ja Teilnahmerecht von der Verteidigung.
Ja, also ich muss gestehen, ich bin irgendwie recht froh über die bundesgerichtliche Praxis, die ja sehr strikt sagt, dass das nicht angezeigt ist. Ich habe es, was ich allerdings auch gestehen muss, in Einzelfällen schon auch gemacht. Der Punkt ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es so oder so kommen kann. Also es gibt Gutachtensituationen, wo ein Verteidiger dann mir selbst das Angebot macht und sagt, zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Psychose hat oder Verfolgungswahn und misstrauisch ist extrem und er hat ein gutes Vertrauensverhältnis zum Verteidiger und dann hat man den Eindruck, es geht darum, dass überhaupt eine Untersuchung erst möglich wird, weil dann muss man den halt einfach vielleicht eine Person des Vertrauens zuerst mal dabei haben und dann kann man dann weiterschauen. Dann bin ich da durchaus bereit, das zu machen und auch um so eine Begutachtung überhaupt in Gang zu bringen, das halte ich schon dann für ein Mittel, was sinnvoll sein kann. Ich habe es auch schon gemacht, das ist so eine Erfahrung, die ich vor Jahren mal in Deutschland gemacht habe, bei der Begutachtung von einem Verwahrten, wo es um die Prognosebegutachtung ging, wo dann eine Verteidigerin dabei war, die halt sehr engagiert war und halt praktisch jede zweite Frage nicht zugelassen hat oder dann immer dem Exploranten gesagt hat, das müssen Sie nicht beantworten. Und dann entsteht aber halt keine Untersuchung.
Aber
und
das
dann,
ist ja ein Eigentor.
Ja, und dann habe ich halt dann nachher geschrieben, ich habe mich bemüht, eine Untersuchung durchzuführen, aber es war halt letztlich nicht möglich. Und dann bringt das irgendwie wenig, wenn jetzt jemand, das habe ich auch schon gehabt, dann einfach im Hintergrund seine Akten studiert hat, dann frage ich mich auch, warum soll das jetzt sein, einfach nur damit er da sitzt und irgendwie andere Sachen anguckt. Da braucht er jetzt auch nicht da zu sein. Und ich bin halt eher wegen diesen, also ich weiß nicht, was das jetzt zwingend bringen soll, weil wenn es ja der Kontrolle dienen soll, dann muss man ja auch eigentlich immer wieder eingreifen oder eventuell, das bietet sich das dann da an, immer wieder einzugreifen. Damit beeinflusst man halt dann auch den Untersuchungsablauf und die Interaktion zwischen dem Gutachter und dem Exploranten. Und es ist halt ein anderes Gespräch und es wird vor allen Dingen ein anderes Gespräch dann auch, wenn man den anderen Parteien dann ja dasselbe Recht zuerkennen muss und dann ist das nachher eine Exploration mit 5, 6 Zuschauern und dann wird es halt dann endgültig
eine Farce. Ja, aber das sehe ich jetzt gar nicht. Also weißt du, ein Privatkläger hätte in einer Begutachtung nichts zu suchen. Es gäbe dann noch zum Beispiel die Möglichkeit über ein Spiegelzimmer, dass der Verteidiger halt durch einen Spiegel zuschaut. Mhm.
Ja.
Also das ist ja zum Beispiel die Einvernahme von Kind so.
Also bei all diesen Sachen, da hätte ich jetzt wenig Mühe mit. Das ist genauso wie mit dem Videotapen. Da bin ich jetzt gar nicht so. Also ich hätte da jetzt nichts zu befürchten, würde ich jetzt mal denken. Und dann soll man sich das dann irgendwie angucken. Aber ich finde immer, der Hintergrund ist ja so ein, oder was ich halt schwierig finde, ist dann, dass der, diese Kontrollfunktion ist das eine und das gestehe ich euch zu und das ist richtig. Und ich wundere mich aber, warum die Kontrollfunktion dann so stark fokussiert wird oder mit jedem Anwalt, mit dem ich diskutiere und auch wirklich auch guten Anwälten, mit denen ich gerne diskutiere, immer wieder kommt diese Frage der Teilnahmerechte. Und ich sage dann immer wieder, Leute, kontrolliert doch lieber mehr auch das, was ihr auf dem Schreibtisch liegen habt und inhaltlich und diskutiert darüber mehr, als euch an diesem Thema so irgendwie aus meiner Sicht aufzuhalten und andere Themen zu vernachlässigen.
Aber das eine schließt doch das andere nicht aus.
Absolut.
Also ich will doch einmal sicherstellen, dass die Grundlagenbasis wirklich richtig ist und dann würde ich mich aufs Gutachten schon einschiessen, wenn es nötig ist. Aber das ist einfach eine Blackbox, die wir einfach hinnehmen. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es mag 99% gute geben, aber der 1%, der allenfalls eben nicht sauber schafft, ist einer zu viel.
Ja. Aber ich glaube, dass im Grunde, der Punkt ist ja der, das ist ja genauso, wenn ich einer Gerichtsverhandlung beiwohne und eure juristischen Abläufe mitverfolge in Echtzeit, dann habe ich vielleicht ein gewisses Gefühl dafür, was das dann ist und wie das läuft und wie der Rahmen, das ist, wird mir ein bisschen plausibler. Aber ich bin trotzdem kein Jurist und richtig verstehen tue ich es auch nicht, ohne die korrekte Ausbildung dazu. Und ich würde irgendwie davor warnen, dann zu denken, wenn ihr dabei seid und alles irgendwie 1:1 seht, dass ihr es dann komplett versteht. Weil ihr habt es nicht gelernt, ihr habt es nicht studiert und so wie ich euch nicht hundertprozentig verstehen kann, weil es letztlich ein anderes Fachgebiet ist, für das man ja auch Arbeit investieren muss, um es ausüben zu können vernünftig, werdet ihr es bei mir auch nicht schaffen. Und ich finde, man muss vielleicht auch mehr überlegen, was ist eigentlich die Aufgabe der jeweiligen Disziplin und wird dann nicht vielleicht auch, ist nicht dieses Kontrollbedürfnis auch Ausdruck einer Entwicklung, wo die psychiatrische Expertise maßlos überschätzt wird von den Juristen.
Aber das ist ja das Problem.
Ja, und damit habe ich halt Bauchschmerzen und dann muss man halt mehr daran arbeiten, dass man das nicht so maßlos überschätzt.
Ja, natürlich. Aber du als Verteidiger in einem Einzelfall, du rennst nachher gegen ein Gutachten an und du rennst mit dem Kopf durch eine Wand, die nie bricht.
Ja, ja. Aber das ist ja halt dann das Problem, dass wenn die Gutachten Urteile machen, dann fehlt ja ein juristischer Bewertungsschritt. Und der muss geleistet werden. Das ist euer Bier.
Ja, aber
und nicht mein Bier.
Also nein, das ist nicht unser juristisches Bier, sondern es ist eigentlich das Bier des Gesetzgebers.
Oder auch der juristischen Praxis.
Der juristischen Praxis, der Wahlbehörde der Richter.
Ja, und halt wie und der, des Arbeitsverständnisses und des Arbeitsethos
von klar.
Juristen.
Ja.
Und da sehe ich halt, ich habe eher Mühe damit, wenn einfach jedes Gutachten unkritisch geschluckt wird. Oder wenn Gutachten, die irgendwie von der Terminologie her schon deutlich machen, dass eine massive Ablehnung und Abneigung gegenüber dem Exploranten besteht, vor Gericht standhalten. Das finde ich rätselhaft. Und ich finde, das ändert auch nichts, dann, wenn du im Nebenzimmer dir das dann anguckst und dann kannst du dann intervenieren, wenn das Gericht dann trotzdem sagt, ja, das ist halt ein bisschen zugespitzt oder so.
Ja, aber ich glaube, wenn das Gericht sich dann die Mühe macht und der Anwalt sagt, jetzt schaut Sequenz 24 bis 34 an, also dann kommt man, wenn man es dann 1:1 sieht, kommt man ja dann nicht mehr und kann das so wegwischen. Aber es ist ja dann nur eine kleine Zuspitzung in einem Satz, also das ist ja dann noch eine andere Wirkung.
Ja, ja. Und es gibt natürlich schon auch, also ich glaube, man muss auch so sehen, es gibt ja schon auch dosierte Phasen in einem Untersuchungsgespräch, wo man dann auch versucht, auch so was auszuloten und auch Aggressionen, vielleicht auch nicht jetzt manifeste Aggressionen zu provozieren, aber jemanden aus der Reserve zu locken und so. Und das muss schon sein, aber das muss nicht in einer Art und Weise sein, wo man sich irgendwie da in billige Provokationen ergeht. Aber ich finde, die Leute, die das machen oder wo der Verdacht entsteht, dass sie es machen, die schreiben in der Regel auch einfach extrem einseitige und abwertende Gutachten. Und die kann man auch schon durch eine Textanalyse identifizieren. Und muss nicht drei Stunden daneben sitzen, während er das tut.
Ja, aber eben. Also aber du hast vorhin selbst gesagt, du machst eine Textanalyse, weist darauf hin und die Behörde und die Justiz schützt es über jede Instanz. Außer du findest einen formellen Fehler.
Ja, ich habe es auch schon gehabt, dass ich irgendwie dann obergerichtlich beigezogen wurde, weil dann das Obergericht gesagt hat, wir machen das nicht. Aber ich finde halt wirklich, im Grunde genommen ist es doch so. Und ich glaube, da müssen sich alle Beteiligten dann irgendwie auch an die Nase fassen. Von dem, was wir schreiben und das, was ich dargelegt habe mit dem Weg der Argumentation, der letztlich ja auch einen Wert hat, vielleicht noch einen viel stärkeren Wert als nachher das Resultat. Weil ich kann ja auch als Blindgänger da irgendwie ein richtiges Resultat bringen. Auch das ist dann relativ zufällig. Aber ich durch meine Argumentation mache ich ja klar, wie bin ich auf dieses Ergebnis gekommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich möchte mal gerne wissen, wie viele Juristen, und mit Juristen meine ich wirklich alle, Staatsanwälte, Verteidiger, Gerichte, die Gutachten wirklich von vorne bis hinten lesen.
Ja,
und da erlebe ich halt zunehmend so diese Dings dann auch so, ja, und gerade dann, wenn man irgendwie vom Volumen her dann zu viel schreibt, ja, das ist doch irgendwie nicht gut. Und der andere, der macht es irgendwie auf 20 Seiten und ich habe selber Ergebnis, ist doch besser. Das habe ich schneller gelesen und schneller durchgearbeitet. Aber es ist halt eine Komplexitätsreduktion. Das heißt nicht, dass ich dafür plädiere, jetzt nur noch 100-seitige Gutachten zu schreiben, aber die Realität und auch so die Ausgangsbedingungen von Delinquenz sind halt leider ausgesprochen komplex und die dann irgendwie holzschnittartig abzubilden, das ist so eine alte Schule, so Gutachten nach Rittmeisterart, irgendwie zack, zack und böser Mann und das ist dann die Erklärung, das kann es ja irgendwie nicht sein.
Wir haben ja eine Fachkommission. Mhm. Jetzt, die bestimmen ja eigentlich, wer darf im Kanton Zürich Gutachten schreiben.
Mhm.
Gibt es denn dort eine Qualitätskontrolle, dass man in den erlauchten Kreis kommt?
Ja,
und genau. Wenn man mal in dem erlauchten Kreis ist, wird man dann auch wieder über die, also eigentlich müssen wir ja die Gutachten sammeln und immer wieder studieren, überprüfen, schauen, stimmen die mit den Qualitätsstandards, die man ja eigentlich mit dieser Fachkommission erreichen
will. Also es ist so, die Fachkommission prüft die Gutachten bei der Zulassung und prüft nachher nur Fälle, wo sie darauf hingewiesen wird, dass problematische Gutachten aufgetreten sind.
Mhm.
Also es findet keine reguläre, regelmäßige Überprüfung von denen statt, die halt zertifiziert sind. Das ist einfach, vielleicht jetzt einfach auch so ein Punkt, diese Gutachterliste existiert ja noch gar nicht so lange. Und die Frage hat sich so jetzt noch nicht gestellt, aber die kann man sicherlich stellen, ob man das nicht auch mal machen will oder ob das nicht sinnvoll sein könnte, in einem bestimmten zeitlichen Abstand dann zu evaluieren.
Ja, aber es wäre auch nur schon interessant schauen, empfiehlt echt ein Gutachter immer aus Gleiche.
Ja, genau.
Oder, also oder, was ist im Prozentsatz von gewissen Schlussfolgerungen?
Ja. Aber es ist, also zumindest finde ich in Zürich, schon ein erheblich auch wirksames Mittel der Qualitätskontrolle. Mhm. Weil da sind schon auch Gutachten oder Gutachter, die abgelehnt werden oder halt für bestimmte Tätigkeiten dann nicht zugelassen werden. Also das ist nicht nur eine reine Formalität und ein reines Durchwinken von Anträgen.
Ja, also das finde ich auch. Also wenn man auskantonal Gutachten hat, das kann man einmal fast nicht glauben, was dort als Gutachter gilt.
Ja.
Weißt du, so Sachen mit einem einzigen Explorationsgespräch,
ja.
mit falschen Instrumenten.
Also ja, genau. Und das hat sich da eigentlich ganz gut ausgemändelt. Und was halt auch ein Vorteil der Fachkommission ist, sie ist ja interdisziplinär besetzt und trägt halt dazu zu diesem Dialog, den wir jetzt auch führen, bei. Und das müsste man noch viel stärker machen und auch diese Leitfadendiskussion, das war ja auch ein Produkt in der Fachkommission, das ist ja dann immer so, das sind dann Konsensprodukte, man muss sich einigen, da gibt es dann Punkte, mit denen man mehr leben kann und weniger gut leben kann, aber es sind ganz wichtige Konsenspapiere, an denen man sich dann orientieren kann. Und ich habe ja in Deutschland an dieser Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Mindeststandards der Schuldfähigkeits- und Prognosebegutachtung mitgewirkt. Und das war ja damals von forensischen Psychiatern mit Bundesgerichtshofrichtern. Und es wäre extrem spannend, sowas auch in der Schweiz mal zu machen, um im Grunde genommen auch in unterschiedlichen Besetzungen einfach zu diskutieren, was sind unsere Möglichkeiten und zu was können wir überhaupt mit welcher Sicherheit Aussagen treffen und zu welchen Klienten oder Tätergruppen lassen sich Aussagen treffen, auf welche Art und Weise, und dass man sich dann auf so methodische Aspekte oder Mindeststandards einigt.
Wie ist es denn eigentlich in anderen Ländern mit dem Schutzrecht oder dem Kontrollrecht? Also in Deutschland hast du die Gerichtsverhandlung, wo der Gutachter anwesend ist. Führt denn der jetzt auch gerade 1-zu-1-Gespräch durch mit dem?
Also in Deutschland gibt es halt letztlich im Strafverfahren das Gutachten vorher ab und es ist halt letztlich ein vorläufiges Gutachten.
Aber der macht auch quasi wieder in Zürich, geht die Zelle, führt 1-zu-1-Gespräch
mit dem Explorant. Genau, von der Untersuchung ist es relativ ähnlich und du führst halt die Gespräche und kommst zu einer vorläufigen Beurteilung.
Und dort läuft auch kein Tonband mit?
Läuft auch kein Tonband.
Und ist auch kein Anwalt anwesend?
Ist auch kein Anwalt anwesend. Also mir wäre jetzt auch, ich wüsste jetzt nicht, wo, also ich weiß, dass es auch in anderen Ländern die Diskussion gibt in Europa und dass es jetzt irgendwo in Europa vorgeschrieben wäre, wäre mir jetzt nicht bekannt. Aber die Diskussion wird an vielen Orten geführt. Ja, also wie gesagt, als Kompromiss könnte ich mit einem Videotape oder solchen Lösungen mit Spiegelzimmern und so, damit könnte ich jetzt persönlich leben. Ich glaube nur, dass man halt schon auch berücksichtigen muss, dass das vielleicht die Gesprächsbereitschaft von den Exploranten deutlich nachteilig irgendwie beeinflusst. Also man muss sich ja vorstellen, also in bestimmten Deliktbereichen spricht man ja über extrem intime Dinge und wenn man allein schon weiß, dass da jetzt mehrere Leute im Nachbarraum sitzen, dann ist die Frage, ob sowas überhaupt in Gang kommt. Insofern, also für mich ist einfach wichtig, da auch zu betonen und deswegen kann ich auch das Urteil nachvollziehen, dass das dann praktisch keine Beweiserhebung ist, was wir machen. Es ist auch keine. Wir untersuchen. Wir führen keine Einvernahme durch. Wir führen eine psychiatrische Untersuchung durch. Und irgendwie habe ich Bauchgrimmen dabei, wenn man beides gleichsetzt.
Weißt du, das Grundproblem ist die Wertung oder der Umgang der Juristen mit eurer Arbeit. Da beginnt ja das große Problem.
Genau. Aber das ist ja der Punkt. Ich sage ja, ne, wenn dann auch, dann kommt dann irgendwie dieses Ritualgeschimpfe dann über die Richter in Weiß. Ich bin kein Richter in Weiß, ich will es gar nicht sein. Ich werde zum Richter in Weiß gemacht und zwar von den Richtern oder von Teilen der Justiz. Und das finde ich problematisch, weil es geht ja auch in vielen Dingen, die jetzt so problematisch sind, auch in der Interaktion zwischen Juristen und Psychiatern, häufig auch um Verantwortungsverschiebung. Und auch deswegen ist der Dialog zwischen den Professionen wichtig, um darzustellen, das ist jetzt meine Baustelle und das ist deine Baustelle und die haben irgendwie eine gemeinsame Grube, aber trotzdem ist es nicht 1-zu-1 dasselbe. Und ich sehe das mit großer Sorge, dass es zu so einer Vermischung dieser beiden Fachbereiche kommt und ich glaube, dass das nicht die Lösung sein kann.
Ist dann in Deutschland der Umgang mit Gutachtern und Gutachten ein fundierterer?
Nee. Auch also ich glaube, das ist im Grunde genommen eine Tendenz, die sich generell nachverfolgen lässt und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der fundierter ist. Das hängt, glaube ich, dann oft auch von den Instanzen ab. Also in Deutschland bei den Amtsgerichten, wo so die durchschnittlichen Fälle behandelt werden, da ist mir das auch schon passiert, dass dann ein Richter gesagt hat, es ist jetzt gut mit dem vielen Geschwätz und Gerede, was sagen Sie denn, jetzt war er jetzt schuldfähig oder nicht? Und dass man da abgeklemmt wird und wo die einfach sagen, sie wollen vorwärts kommen und jetzt nicht irgendwie stundenlang reden. Aber es gibt in Deutschland halt dann auch auf der Landgerichtsebene, wo dann halt die schwerwiegenderen Delikte beurteilt werden schon Richter, und die halt sehr auf ihre Selbstständigkeit pochen. Mhm. Und wo man in Deutschland, das finde ich an sich auch richtig, wenn man da den Begriff Schuldfähigkeit in den Mund nimmt, rausgekegelt wird, weil man sich anmaßt, was zu beurteilen, was letztlich eine juristische Beurteilung ist. Und da ist das schon das Schweizerische Bundesgericht etwas generöser uns gegenüber, weil hat ja jetzt auch wieder in einem Urteil gesagt, dass wir zur Schuldfähigkeit was sagen können. Aber man muss es als Jurist nicht eins zu eins umsetzen. Das finde ich, kann man auch so regeln. Aber ich fände es am besten, man würde den Begriff Schuld gar nicht in den Mund nehmen müssen als Psychiater, weil Schuld ist was Normatives. Was ich jemandem vorwerfe, ist was Normatives. Und ich kann dazu beitragen, ob jemand sich anders hätte verhalten können oder in welchem Ausmaß er sich hätte anders verhalten können oder ob er durch eine Erkrankung daran gehindert wird, sich anders zu verhalten oder durch eine Störung. Und das einzuordnen ist eine juristische Frage. Und genauso habe ich extreme Mühe damit, Gefährlichkeitsaussagen zu treffen. Ich weiß nicht, was gefährlich ist. Also das ist was, das kann ich mir halt irgendwie leisten in meiner Position, dass ich mich so dumm stelle und dann auf die Frage, was gefährlich ist, zu sagen, ich weiß das nicht. Weil ich habe natürlich ein Wissen, was gefährlich ist, aber das ist genauso fundiert wie dein Wissen und das Wissen von der Nachbarin. Also, und Gefährlichkeit ist ein relativer und normativer Begriff. In Weißrussland, Herr Lukaschenko findet andere Leute gefährlich als, oder Donald Trump hat jetzt vor kurzem da Leute, die der Großteil der amerikanischen Bevölkerung als gefährlich erachtet, irgendwie als Special People dann angesehen. Und das zeigt ja, das sind irgendwie normative Bewertungen. Das ist kein wertfreier Begriff. Und ich soll eigentlich wertfrei etwas schildern. Was ich schildern kann, sind Risiken bestimmte oder Auftretenswahrscheinlichkeiten von bestimmten Verhaltensweisen. Ob das dann gefährlich ist oder ob das eine gefährlicher ist als das andere. Das ist juristische und normative Entscheidung. Und ich finde das problematisch, wenn es über den Haag geht und ich in eurem Gebiet wildere. Und genauso finde ich es problematisch, wenn das dann umgekehrt passiert.
Jetzt eine Abschlussfrage. Wenn wir jetzt die Sicht der Beschuldigten einnehmen, wie würdest du dich als Explorant einer Begutachtung verhalten?
Also ich würde denken, dass es irgendwie, ich würde versuchen, mich da möglichst authentisch zu verhalten.
Also du würdest mitmachen?
Also ich würde primär mitmachen. Und ich würde vielleicht also bestimmte Dinge ausklammern, aber primär glaube ich, dass eine Begutachtung auch eine Chance sein kann, zu irgendwie auch selbst, das ist ja dieser Punkt, wo dann oft auch sowas entsteht wie eine Dynamik in der Begutachtung, wo die, ne, es gibt ja so Hardcore-Gutachter, die sagen, das hat gar nichts mit Therapie zu tun und ich finde, das ist ja auch kein therapeutisches Gespräch, aber es ist ja schon etwas wie in jedem Gespräch, was auslösen kann. Und ich erlebe schon sehr häufig in der Begutachtung, dass Menschen, die vielleicht überhaupt kein Konzept dafür hatten, warum sie in diese Situation geraten sind oder das Konzept nur war, das sind die anderen schuld, dass ich in die Situation geraten bin, dass die im Rahmen von so mehrstündigen Gesprächen schon nachher irgendwie einen Zugang dazu finden, was auch ihre Rolle dabei war oder was man daran ändern kann. Und das kann ja sehr positive Prozesse auch bahnen. Also insofern ist die Begutachtung, finde ich, auch eine Chance und nicht nur irgendwie ein Weg ins Abseits, sondern es kann auch eine Chance sein.
Und wie würdest du als Anwalt den Klienten auf die Exploration vorbereiten?
Also ich würde vielleicht wirklich informieren, vor allen Dingen auch über die Rolle des Gutachters, irgendwie das deutlich machen, was so ein Gutachten ist, was die Rahmenbedingungen sind, wie dann nachher mit dem Gutachten umgegangen wird, wer das liest, wo das dann wieder in Erscheinung tritt, wo er dann wieder damit konfrontiert werden kann, einfach die Rahmenbedingungen aufzeigen, vielleicht dann auch besprechen, was üblicherweise dann in dem Delikt oder in dem Gutachten oder in der Untersuchung zu erfragen ist und auch darauf hinweisen, was üblicherweise da erfragt wird. Einfach so den Rahmen schildern. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Und wenn der Gutachter oder wenn der Verteidiger dann, also ich finde es zum Beispiel als Gutachter absolut legitim, das habe ich jetzt häufig schon erlebt, dass ein Explorant zu Beginn sagt, ich rede mit Ihnen und ich habe das mit meinem Verteidiger besprochen, aber wir haben besprochen, zum Delikt sage ich jetzt hier gar nichts und das akzeptiere ich, ist gar kein Problem.
Ja, Elmar, ein langes Gespräch und wie ich gehört habe, willst du Fußball schauen gehen. Nein, ich danke dir vielmal für diese Einblicke und Einsichten.
Ja, danke dir, Dori, für die Gelegenheit.
Und hoffentlich bald wieder.
Ja, gerne.
Danke, also, Elmar.
Bis dann.